Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Bei den heutigen Kinogesprächen dreht sich alles um Helden. Kann man sich auf diese Figuren überhaupt noch positiv beziehen? Und was zur Hölle ist ein Held überhaupt? Das diskutieren wir an drei Filmen, an The Batman, Dune und The Northman. Viel Spaß! The Northman, Dune, The Batman. Diese drei Filme sind der heutige Backbone der Folge, der ersten Episode der ersten Staffel, die wir mit dem Begriff Korpus belegt haben. Jetzt also produzieren wir in Staffeln. Das mag vielleicht einige überraschen, hat aber eigentlich einen ganz einfachen Hintergrund. Wir wollen die Folgen ein bisschen thematisch miteinander verzahnen und wollen damit auch ein bisschen mehr Linie in die Folgen bringen. Das heißt nicht, dass es vorher total lose war, aber wir wollten das Ganze im Endeffekt zu einem Korpus zusammenbinden und deswegen ist auch der Titel der ersten Staffel Korpus. Und Korpus, das ist ein Begriff, der meint einerseits Körper, andererseits eben den Korpus eines Werkes, also den Werkkorpus, oder eben den Leib des Gekreuzigten am Kreuz. Und damit sind wir auch schon mitten im heutigen Thema, denn das Kreuz ist natürlich ein Teil der symbolischen Ordnung des Christentums, ein Zeichen oder eine Projektionsfläche. Und Jesus, ist der nicht in gewisser Weise auch ein Held? Hallo Markus.
Hallo Sebastian, freut mich sehr.
Heute also unabhängig davon, dass es mich auch freut, mich freut es auch sehr, verdammt nochmal. Es ist lange her, wir hatten eine längere Pause. Da kommt man schon mal aus der Übung. Ist dieses Thema nicht ein Thema, das man eigentlich gar nicht in einem Podcast abhandeln kann?
Naja, es gibt verschiedene Perspektiven auf dieses Thema und mehrere davon, da würde ich zustimmen, sind zum Beispiel sehr literarisch angelegt und erfordern also eine sehr groß angelegte Exegese, damit man überhaupt mit dem Thema zurande kommt, zumal es unglaublich viel Literatur schon gibt, also Sekundärliteratur in verschiedenen Disziplinen. Wir bewegen uns also auf einem sehr, vielschichtig dünnen Eis, wenn man so will. Insofern, der Podcast ist vielleicht ein Anstoß, der einen Zugang ermöglichen könnte, der dann wiederum mit Blick auf die Filme fruchtbar ist, hoffentlich. Also das wäre jetzt das Ziel, das ich heute hier sehe. Aber gleichzeitig werden wir nicht umhinkommen, einige der klassischen Ideen nochmal zu wiederholen und uns zu überlegen, was hat das eigentlich heute noch mit uns zu tun? Was ist die Aktualität dieses Themas, wenn wir denn so selbstverständlich davon sprechen, dass die drei genannten Filme denn um Helden kreisen?
Aber ist es denn wirklich so problematisch? Ich meine, jeder weiß doch eigentlich, was ein Held ist, oder?
Das erste ist die Zwiespältigkeit des Helden. Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive man auf die Figur blickt, um die es geht. Wenn wir uns zum Beispiel mal populäre Mythen ansehen, wie zum Beispiel das Star Wars-Universum, haben wir mehrfache Neudefinitionen und Neukodierungen von Figuren, die man mal als Bedrohung, mal als Anti-Held, mal als Held sehen kann und die aber immer wieder von anderen Perspektiven beleuchtet werden, zum Beispiel Anakin Skywalker und dann Darth Vader. Also quasi diese Figurengenese geht von einem Protagonisten, der durchaus eine vielleicht ambivalente, aber eher positive Heldenfigur ist in den ersten oder, naja, wie soll man das mittlerweile nennen, in der zweiten Trilogie zu der Original Trilogy, wo er dann die eindeutige Bedrohung, also für den eigentlichen Helden dieser Filme dann Luke Skywalker ist. Wobei man auch wieder diskutieren müsste, es gibt diesen Helden des Lichts, ist ja nicht zufällig, dass Skywalker diese Lichtmetaphorik hat. Und es gibt dann noch andere Heldenfiguren, wie zum Beispiel Han Solo. Und ich würde tatsächlich auch da wieder hinterfragen, dass wir verschiedene Heldentypen haben. Und je nach Definition des Helden, also wir haben den kulturbringenden Held, wir haben aber auch den selbstbestimmten, souveränen Held. Und das sind eben unterschiedliche Heldentypen und auch darauf kann man sehr unterschiedlich reagieren. Also insofern ist das, ich finde das problematisch und es wird sehr leichtfertig darüber gesprochen, ohne sich darüber klar zu werden, wie relativ die Idee von Helden ist.
Es ist insofern natürlich auch leichtfertig, weil ja das Superheldenkino so mächtig geworden ist in unserer Gegenwart. Jetzt sprechen wir heute aus guten Gründen nicht direkt über dieses Superheldenkino, wenngleich The Batman natürlich ein Superheldenfilm sein will oder sein soll. Darüber werden wir noch sprechen. Du hast aber in deinen Ausführungen jetzt was Wichtiges gesagt, nämlich du hast von einem souveränen Helden gesprochen, also der selbstbestimmt ist. Und da kommt ja schon etwas hinein, was man die Relativität nennen kann, nämlich in Bezug auf welches System ist er überhaupt souverän oder selbstbestimmt. Es braucht also immer etwas, gegen das er sein Heldentum beweisen kann. Insofern muss man als ersten Move, als erste Bewegung eigentlich festhalten, dass es den Helden aus sich selbst heraus überhaupt nicht gibt.
Das ist auch ein wichtiger Punkt. Held ist, wen die Gesellschaft als Held bezeichnet. Und die Gesellschaft kann dabei vielschichtig sein. Also es kann eine kleine Gemeinschaft von Leuten sein, die jemanden heroisieren, also zum Helden verklären. Es kann aber auch sein, dass eine ganze, quasi groß angelegte Gesellschaft, ein ganzes Land, ein Staat seinen Nationalhelden kürt. Und das ist wieder eine Form der Relativität. Denn die Frage ist, wofür und wogegen bewährt sich diese Heldenfigur, und ich will sie auch geschlechtsneutral benennen, denn ganz klar haben wir natürlich auch Heldinnen und alle möglichen Varianten. Übrigens auch interessant, da wir ja irgendwann auch auf die klassische Mythologie zu sprechen kommen, auch manchmal fluide Konzepte, die damit zusammenhängen. Also gerade im Bereich des Göttlichen und Halbgöttlichen ist das Sakrale ja sehr oft uneindeutig. Und das sind zum Beispiel Heldenkonzepte, die mit den heutigen Vorstellungen wie wieder nicht ganz so konform gehen, möglicherweise. Aber du sagst es, die Superhelden, der Superheldenkult, die DC- und Marvel-Filme sind ja schon bemüht, unterschiedlichste Konzepte von Helden uns zu präsentieren. Also wir haben natürlich Captain America, der so eine Art national kodierte Figur ist, die aber in den Filmen auch schon wieder gewisse Ambivalenzen und Fragezeichen mit auf den Weg bekommt. Und wir haben, darüber werden wir reden, Figuren, die tragische Helden oder fast Anti-Helden sind, wie The Batman, die eigentlich erstmal in ihrem Scheitern sich selbst definieren, die an sich selbst scheitern, die eigentlich nicht souverän sind, obwohl sie über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Und was ist das Besondere, das Außergewöhnliche? Auch das ist eine Frage der Definition. Früher in Troja war derjenige außergewöhnlich, der besonders gut kämpfen und besonders viel Blut vergießen konnte. Ja? Das ist keine Qualifikation, die man heute heroisieren würde in jedem Fall, sonst müsste man ja dazu übergehen, den Kriegshelden, zum Beispiel die sogenannten Helden des Zweiten Weltkrieges, heute immer noch zu küren dafür, dass sie besonders viele Panzer gesprengt haben oder Städte bombardiert. Das ist ja etwas, was in Amerika ganz selbstverständlich gemacht wird. Also, ja, Bomber Harris.
Wenn ich nochmal auf die Superheldenfilme kurz zurückkommen darf. Ich will gar nicht so lange dabei verharren, weil wir ja bei der letzten Positionenfolge über Actionfilme sehr lange auch über diese Form des Actionkinos gesprochen haben. Aber der, was mich fasziniert, ist, dass in diesem Riesenkosmos, in diesem Marvel-Universe, wenn man vor allem die Avengers-Filme sich anschaut, dann hat man es natürlich in den kleinen narrativen Einheiten mit unterschiedlichen Heldentypen zu tun, wie du es gerade beschrieben hast, aber im Großen und Ganzen, indem sie immer gegen eine übernatürliche, gegen eine riesige Bedrohung, die die Welt zerstören will, kämpfen und sich zusammenfügen zu einem Avengers-Körper, werden diese Unterschiede ja wieder eingeebnet, was diese Filme so unglaublich unambivalent macht. Also sie tun im Kleinen, finde ich, immer so, als wären sie so ambivalent und dann hat man so einen Doctor Strange und dann hat man und Captain America und da weiß man immer, oh, der ist ja so patriotisch und aber im Grunde werden all diese Unterschiede, die fügen sich zusammen zu diesem großen Puzzle. So jeder wird gebraucht. Und dann ergibt sich dieser riesen Heldenkörper. Und deswegen auch das Eingliedern dieser Fragestellung unter dem Begriff Korpus. Weil ein Körper, nein, anders, ein Held braucht einen Körper, braucht eine Repräsentation, um überhaupt zu sein. Das heißt, er braucht zumindest eine symbolische Form, und damit auch eine Art Körper, ein Relikt, etwas Sakrales. Mhm. Egal in welcher Ordnung wir uns bewegen, er muss sich zu etwas fügen, was greifbar ist. Und im Falle von den Avengers habe ich schon das Gefühl, dass da so eine gewisse, sehr saubere Form des Heldentums konstruiert wird über die Filme hinweg. Ob das immer so bewusst gemacht wird, weiß ich nicht. Ich habe aber den Eindruck, dass es sich wesentlich problematischer darstellt als bei den drei Filmen, die wir jetzt dann en Detail besprechen wollen, was eben dort für unterschiedliche Heldenkörper, Heldentypen beschrieben werden, wie diese Heldengeschichten verlaufen und wie die Filme damit umgehen. Mhm. Aber es muss also ein Heldenkörper konstruiert werden. Und das ist, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kulturell relativ abhängig von der Geschichte, abhängig vom Zeitpunkt, in dem das passiert. Das bedeutet aber auch, dass ein Held in die eine und in die andere Richtung kippen kann. Er kann also ein guter Held sein und ein schlechter Held werden. Er kann als schlechter Mensch starten und dann aber zu einem Held sich verwandeln.
Also das ist etwas, was man bis ganz in die Anfänge der Helden, der ja Heldenlieder verfolgen kann, dass nämlich es zwei Ursprünge von Heldenfiguren gibt. Das eine ist eben die göttliche Herkunft, dass die Heldenfigur auserwählt ist, weil sie zum Beispiel Halbgott ist, weil sie zum Teil gezeugt wurde von einer göttlichen Instanz. Und wenn wir die Begriffe des Sakralen und des Profanen als Gegensatzbegriffe hier benutzen, da kommt ja beides zusammen. Das Sakrale ist das diffuse Heilige, also das, was nicht alltäglich ist, während das Profane das Alltägliche ist. Das ist eine Unterscheidung, die vor allem Mircea Eliade, ein auch von mir sehr geschätzter Religionswissenschaftler, in dem Buch Das Heilige und das Profane heißt das, getroffen hat und ausgeführt hat. Und der Halbgott-Held ist im Grunde oft der Held der klassischen Antike, also Herakles zum Beispiel, ist dadurch mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, Schnelligkeit, Ausdauer oder eben Körperkraft, die ihn herausheben und die Verehrung sichern von den Menschen, von den profanen Menschen. Die zweite Möglichkeit, die hat man aber eher zum Beispiel in den isländischen Sagas, auf denen übrigens auch The Northman basiert. da haben wir oft einen eher durchschnittlichen, auch eher nichtsnutzigen jungen Mann vielleicht, der dann mit einer Mission betraut wird und über sich selbst hinauswachsen muss und dadurch zu einer Heldeninstanz wird. Und das ist eigentlich ein ambivalenteres Konzept, was dann später, es ist nicht zufällig, dass diese Amlet-Saga, die dann für Shakespeare in Hamlet ja auch transformiert wurde, dass das so die Geburt des tragischen Helden ist, während die antiken Halbgotthelden tatsächlich die Quelle sind für die Superhelden, die wir heute in Comics haben. Also prototypisch ist Wonder Woman, die von den Amazonen abstammt, also quasi eine Superheldin göttlicher Abkunft. Superman hat diese Kräfte, weil er eben außerirdischer Herkunft ist. Thor ist ganz klar aus dieser göttlichen Abkunft, aber da muss man auch wieder bedenken, dass die Götter der germanischen des germanischen Pantheons, da wäre es natürlich eher Donar, Thor ist dann aus der nordischen Variante, des skandinavischen, es sind ja im Grunde dieselben Figuren, nur mit unterschiedlichen Namen, und da ist es so, dass die trotzdem ihre Ambivalenzen haben. Denn das Besondere, und das, wenn man die Edda liest zum Beispiel, ist, dass die germanisch basierten Gottheiten tatsächlich menschlicher erscheinen als die antiken griechischen, die zwar auch ihre Bedürfnisse, also sexuellen Bedürfnisse vor allem haben. Zeus ist ja so quasi der Rapist, ne? Der alle über alle herfällt. Und die dann aber schwängert und dann bekommen sie irgendwelche Halbgötter, die dann zu Helden werden, ne?
Zumindest zu Monstern, die Liebhaberinnen oft, wenn Hera dann über sie hinweggefegt ist.
Genau, ja, richtig. Also, aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir sehr früh mit diesen sakralen Gottesfiguren immer auch, mit den sakralen Heldenfiguren immer auch Ambivalenzen sofort haben, auch Schwächen. Ganz wichtig sind Schwächen. Und das kann eine körperliche Schwäche sein, in der Siegfried-Sage zum Beispiel, also diese verwundbare Stelle, die bleibt, die Achillesferse, ne, an der Ilias, wo eben auch diese scheinbar unbesiegbaren, übermenschlich begabten Heldenfiguren angreifbar sind. Und das Kryptonit und Superman und solche Dinge sind natürlich eine Fortsetzung von diesen Konzepten. Aber da sind wir ja bei diesem wirklich sakralen und übermenschlichen. Es gibt natürlich Helden des Alltags, Helden und Heldinnen des Alltags. Das geht so weit, bis wir zu sozialen Heldinnen und Helden kommen. Also ich erinnere hier an den Dokumentarfilm Kriegerin des Lichts von Monika Treut, wo eine Frau, die eben in Lateinamerika ein Kinderprojekt leitet, zu so einer Art Social Warrior becomes Heroine, ja. Zu Recht auch stilisiert wird. Das ist dann eine sozial definierte Heldin. Und mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat. Aber es geht offenbar immer darum, Außergewöhnliches zu schaffen, eine Fähigkeit zu haben, Dinge durchzuziehen und durchzuhalten, die der alltägliche Mensch so nicht hat. Und das wird bewundert. Und in dem Moment, wo es bewundert wird, ist es heroisierbar. Und in den Kontexten, die dafür offenbar dann geeignet sind.
Schwingen da nicht noch ein paar Sachen mit? Also du hast jetzt sehr stark betont, dass auch ein sozialer Held jemand ist, der etwas leistet, wozu sich andere nicht fähig sehen. Mhm. Ist es nicht oft auch so, dass der Held, und dafür spricht auch viel, dass viele der Helden, auch der klassischen Helden, oft ein Gebrechen oder eine Lücke, ein Fehler haben, dass er eine Ersatzfigur ist, also eine Projektionsfläche für die Gemeinschaft. Der Held ist auch eine soziale Funktion, die Gemeinschaften konstruiert. Und man kann sich natürlich nur mit etwas identifizieren, was einem in einer gewissen Art und Weise noch nahe ist. Also wären diese Halbgötter so perfekt, dass sie gar nicht scheitern können, wäre natürlich der Abstand so groß, dass eine Identifikationsfläche damit ein bisschen schwierig wäre. Also braucht es diese Schwäche, die uns Menschen erlaubt, sich mit ihnen zu identifizieren. Für die sozialen Helden haben wir es natürlich mit einer Ersatz-, also mit einer Projektion zu tun, die auch etwas, und das ist ambivalent, etwas abnimmt. Wir haben jemanden, auf dessen Schultern wir etwas laden können, zu was wir vielleicht nicht fähig, vielleicht aber auch keine Zeit haben, vielleicht nicht die Ermöglichung haben. Da ist jemand, der es geschafft hat, der es schafft, das System auszuhebeln, der... Also diese Heldinnen sind ja auch manchmal in ganz kleinen gesellschaftlichen Kontexten dann auch so angesiedelt. Die Supermarktkassiererin, die gekündigt wurde, weil sie diese Pfandscheine nicht abgegeben hat und weil aus sozialen Gründen. Da entstehen ja dann auch schnell solche, in einer gewissen Linken, solche Heldenfigurationen. Das ist doch auch eine Funktion des Helden, also eine Performativität der Sozial-, das ist eine symbolische Ordnung, die da hergestellt wird, die auch gesellschaftsstiftend ist, gemeinschaftsstiftend.
Ja, absolut. Also man müsste dann wieder zurückgehen auf die mythische Funktion des Kulturheroen, der im Grunde zu einer Art Stammfigur der Kultur, der Gesellschaft, die daraus entsteht, selbst wird. Und das ist quasi im Grunde so die erste Figur, also Aeneas, der nach Italien kommt und dann quasi so zu einem Stammvater der römischen Kultur irgendwann wird. Ja, das wäre das in der klassischen Antike. Und diese Funktion, diese mythische Funktion des Heroen lässt sich weiter verfolgen über die quasi die Herrscherfiguren und Diktatorenfiguren auch durchaus, die bestimmte Systeme mit ihrem Namen eigentlich definiert haben. Also Mao Zedong zum Beispiel ist ein solcher Kulturheros für eine bestimmte Idee von Gesellschaft, Ideologie und auch eine Art Revolution, die damit verknüpft ist. Egal wie man dazu steht. Und ich meine, ganz brutal gesagt, natürlich ist auch für Neonazis Adolf Hitler eine solche kulturbegründende und stiftende Heldenfigur. Das, was du sagst, sind, deswegen würde ich ja sagen, die sozialen Helden sind im Grunde Helden des Alltags, die in einem viel kleineren Kontext dann gemeinschaftsverbindende, gemeinschaftsstiftende Funktionen haben. Und aber im Grunde, ob man jetzt total groß denkt, also quasi Nationalhelden ja, als Bezugsgröße nimmt oder ob man die Alltagsfunktionen als Bezugsgröße nimmt, dieses Zusammenbringen und dieses... Also in der Tat, die formierende Funktion von Heldenfiguren ist, glaube ich, etwas, was sehr, ja, sehr wichtig und verallgemeinerbar sogar ist.
Das bedeutet aber natürlich, dass Helden, wenn sie sozial konstruiert sind, auch immer ein Prozess bleiben müssen. Und in dem Moment, wo sie erstarren, in dem Moment, wo sie sich nicht mehr beweisen müssen oder nicht mehr bewiesen werden, nicht mehr zur Disposition gestellt werden, in einem minimalen Sinne, dann haben wir natürlich die Gefahr, dass sie umkippen. Einerseits, dass aus dem Helden ein Monster wird, aber auch, und ich finde, ich habe viel nachgedacht über die Figur des Parasitären, also dass Helden durchaus auch Parasiten werden können, weil sie sich von der Gemeinschaft, von der Gesellschaft, vom Gesellschaftskörper ernähren. Also sie brauchen die Kraft, die ihnen die Mehrheit gibt. Ich glaube, dass wir da bei Batman sehr, sehr gut darüber diskutieren können. Sie ziehen die Kraft aus der Mehrheit, die ihnen ja bestätigen muss, dass sie Helden sind. Und gleichzeitig strapazieren sie aber natürlich den Gesellschaftskörper damit. Sie verlangen ihnen auch etwas ab. Und da kommen dann Kippfiguren, die... sehr, sehr interessant ist. Weil man kann sich ja durchaus mal, also man muss, glaube ich, eine Sache mal so klarstellen. Für mich ist das, glaube ich, so mein erster Impuls war aus einer linken Perspektive, oh, Helden interessieren mich nicht. weil warum sollte mich so eine Person interessieren, die sich da vorne hinstellt und sagt so, oh, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen das als Vielheit schaffen. Und als wir dann angefangen haben, darüber zu diskutieren, ist mir natürlich auch irgendwie sofort klar geworden, dass das viel zu kurz gedacht ist und auch meinem eigenen Anspruch hier nicht gerecht wird, weil das ja eine soziale Funktion ist, eine Struktur in unserer Gesellschaft, dass Helden an ganz vielen Momenten entstehen können und wenn man sich als Prozess denkt, ja auch etwas Nützliches haben können, aber man muss eben diese Ambivalenzen diskutieren, weil sie Räume ordnen. Und weil sie, das ist historisch natürlich total interessant, vor allem in Übergangssituationen, in Brüchen, historischen Brüchen, wenn sich moralische Systeme beispielsweise auflösen. Und da sind wir dann eben durchaus bei unseren drei Filmen. Dann braucht man so eine Brückenfigur, die Dinge zusammenhält und die eventuell, und das ist auch eine Sache, über die wir reden müssen, die Nähe von bestimmten Heldenfiguren zum Opfer. Jemand, der sich für die Gemeinschaft opfert oder zumindest sich dem Risiko ausstellt, geopfert zu werden.
Ja, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt in jeder Heldengeschichte einen Moment des potenziellen Opferbereitschaft. Das ist natürlich extrem verklärt in dieser Blutopfermythologie, die zum Beispiel den faschistisch definierten militärischen Helden betrifft. Das ist aber durchaus auch in der Bereitschaft, zum Beispiel den eigenen Job zu opfern oder die eigene gesellschaftliche Position in Frage zu stellen, indem man quasi etwas Positives in dieser Lesart bewirken möchte. Also was soziale Helden betrifft. Die Bereitschaft zum Opfer oder das tatsächliche Selbstopfer. Jetzt muss man sagen, je göttlicher und sakraler das wird, umso konkreter ist das Opfer. Ja, also eine Figur wie Jesus, ob sie historisch ist oder nicht, ist dennoch natürlich eine religiöse Heldenfigur.
Mhm,
und die sich massiv über die Freiwilligkeit, mehr oder weniger Freiwilligkeit des Selbstopfers im Kreuzestod dann definiert. Und das knüpft natürlich an andere Opfer- oder Selbstopferaktionen, wie zum Beispiel die nordische Odins-Sage, wo Odin sich quasi an einem Baum hängend, ja, als Selbstopfer dargeboten hat für mehrere Nächte und dort die Weisheit empfing in Form der Runen. Ne? Das ist also auch ein Selbstopfer, das oft quasi christlich später parallel gelesen wird und auch ein Anknüpfungspunkt für die Christianisierung nordischer Kulturen war. Und diese Idee, also quasi das Opfer selbst als Schlüsselmoment zu sehen, das müssen wir natürlich auch untersuchen in den drei Filmen. Gibt es da diese Momente? Und wir können jetzt schon sagen, natürlich gibt es die, aber sie sind unterschiedlich. Und da möchte ich nochmal erinnern an Georges Batailles Theorie des Opfers. Also der Philosoph Georges Bataille, den wir hin und wieder mal erwähnen, weil ich damit offenbar ja so eine Obsession habe, ist es so, dass er definiert in seiner Theorie der Religion das und anderswo auch, also in anderen Büchern, das Opfer als die Herstellung heiliger Dinge. Also in dem Moment, wo etwas geopfert wird, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, oder ein Tier sogar, oder ein Mensch. Ne? Es gibt ja Kulturen, die Menschenopfer gebracht haben, wurde das Geopferte heilig. Und wenn man sich selbst opfert, macht man sich selbst heilig. Das ist extrem. Ja, also diese sakrale Selbstüberhöhung. Und das, was du vorhin sagtest, das Parasitäre des Helden, das könnte man auch erstmal in einer Art Narzissmus des Helden begründet sehen. Denn letztendlich sind diese Figuren in ihrer Selbstfixierung und der Fixierung auf eine bestimmte Mission, die sie erfüllen müssen, auch durchaus narzisstisch. Und wir können das gerne auch diskutieren, ob diese Figuren nicht aus anderer Perspektive gesehen totale Bedrohungen der Gemeinschaft sein könnten. Und für andere sind sie das ja auch.
Ich denke gerade noch einen Schritt weiter und würde sogar sagen, so sehr der Held zum Beispiel ein Parasit für die Gesellschaft sein kann, die Gemeinschaft, aus der er hervorgeht oder die ihn überhaupt erst hervorbringt, kann es natürlich auch andersherum sein, dass die Gemeinschaft, die den Helden hervorbringt, zur Bürde für den Helden wird, weil sie etwas von ihm verlangt, was er nicht erfüllen will und nicht erfüllen kann. Und auch das ist, glaube ich, ein Phänomen, was man dann bei Dune und auch bei The Batman, weniger bei The Northman sehen wird. Ich würde vorschlagen an dieser Stelle, dass es mit diesen, sonst werden wir zu abstrakt, dass wir so einige Richtungen jetzt so ein bisschen vorgezeichnet haben, die wir jetzt vertiefen könnten. Da wäre die Frage jetzt, mit welchem Film bist du anfangen?
Fangen wir mit The Batman an, oder?
Fangen wir mit The Batman an, von mir aus. The Batman. Was für ein Held wird hier konstruiert und wie wird mit dem Batman umgegangen, der ja in sich selber auch ein Mythos schon ist, ein moderner Mythos, ein Pop-Mythos, ein Comic-Mythos. Der Batman ist eine Gestalt der Nacht. In Gotham City, eine an New York City angelehnte, aber eigentlich konstruierte, fast schon gothic-hafte Stadt, also deswegen auch Gotham City, in der das Verbrechen die Straßen beherrscht. Und The Batman ist eigentlich ein Milliardärssohn, Bruce Wayne, der nachts eben in ein Kostüm schlüpft, um die Stadt vor dem Verbrechen zu bewahren, das Verbrechen zu jagen. Und der Film erzählt eben nun von diesem Batman und der es mit einem Serienkiller zu tun bekommt, der sich selbst der Riddler nennt. Und der Riddler bringt nun reihenweise Personen um, die ihre Finger im Maroney-Case haben. Das ist ein Fall, wo der einflussreichste Drogenmafia-Boss von Gotham City zu Fall gebracht wurde. Und da ist es wohl nicht mit rechten Dingen zugegangen. Bei jedem Mordfall hinterlässt der Riddler, wie soll es auch anders sein, Rätsel, die Batman dazu führen, das große Puzzle zusammenzufügen. Da taucht The Batman ein, muss gleichzeitig eben mit anderen Verbrecherbossen sich abgeben, mit Carmine Falcone und dem Pinguin. Das Ganze wird dann auch eine sehr persönliche Geschichte für Bruce Wayne, für The Batman, weil er herausfindet oder herausfinden muss, dass irgendwie sein Vater auch damit drinsteckt. Dem Riddler geht es nämlich darum, die moralischen Lügen der Stadt aufzudecken, wie diejenigen, die Gutes tun, eigentlich weiterhin nur Böses tun, um sich zu bereichern. Darum geht es. Am Rand spielt dann eben auch noch eine Superheldin eine Rolle, Catwoman, Selina Kyle. Und ja, so ist der Film so ein bisschen kursorisch und schnell zusammengefasst. Es ist ein sehr, sehr dunkler Film.
Ja, Batman ist ja eine Comicfigur und gehört ins DC-Universum und hatte immer, auch meiner Meinung nach persönlich, durch meine eigene Comic-Lektüre geprägt, eine Sonderstellung, weil er durch dieses Trauma, das er erlebt hat, dass seine Eltern quasi getötet wurden, was ihn motiviert, die Verbrecher zu jagen. Also das ultimative Opfer, das er als Kind unfreiwillig bringen musste, dass er zum Waisen wurde. Das macht ihn zum tragischen Helden. Er ist ein traumatisierter Held. Er hat eine tragische Dimension auch in seinem Kostüm. Er ist bei weitem nicht so eine Lichtfigur, wie wir sie dann in anderen DC-Helden präsentiert bekommen. Also im Grunde braucht er auch immer diese dunklen Gegenspieler, wie zum Beispiel Joker oder eben den Riddler, die aber klarstellen, er ist mit diesen Figuren dialektisch verknüpft. Und der Film The Batman ist insofern eine Neuinterpretation dieses Mythos, weil er so, dabei so weit geht wie kaum ein Film, eine Interpretation zuvor. Er zeigt nämlich, wie diese Abhängigkeit und wie die Verknüpftheit, auch die familiäre, dieses Superhelden mit der Unterwelt, die er eigentlich bekämpft, zustande kam und wie sie auch immer noch fortbesteht. Man muss sagen, im Sinne der klassischen Heldenreise, das ist ja ein Konzept, das von Joseph Campbell natürlich stammt, aber natürlich auch aufgegriffen wurde für die Drehbuchtheorie, Christopher Vogler und so weiter, weiterentwickelt wurde. Da haben wir so richtig klassische Figurenmodelle, wie zum Beispiel Alfred, der so eine Mentorenfigur für ihn ist. Das ist der alte Butler von der Familie, der sich weiterhin um ihn kümmert. Und wir haben Detective Gordon, der so eine Art Gefährte Lehrte für ihn ist und ihm ermöglicht, als Detektiv tatsächlich da ernsthaft zu arbeiten, sodass The Batman in seiner Neuinterpretation wirklich so eine Art Cop-Movie, also so eine Art Sieben von David Fincher als Orientierung dann hat. Und wir haben eben dieses weibliche Gegenstück, Selina Kyle, die eben, wie so eine Art weibliche Variante dann wirkt, weil Batman und Catwoman, das ist natürlich auch so assoziativ schon relativ eng verknüpft. Das Tierhafte ist, also diese Idee des Schutztiers, des Begleittiers ist natürlich hochgradig mythisch und schamanisch eigentlich auch. Und das Schamanische ist interessanterweise etwas, was in allen drei Filmen auf die direkte oder indirekte Weise auch mit dem Helden zusammenhängt. Also, dass diese Figuren irgendwann lernen müssen, dass sie verknüpft sind, schicksalshaft verknüpft mit bestimmten Tieren zum Beispiel oder mit bestimmten, es ist eigentlich in allen drei Filmen, dass sie mit Tieren verknüpft sind. Ich lasse das mal so stehen.
Wenn man mal diesen Film vergleicht mit beispielsweise den Tim Burton-Filmen, oder dann, lassen wir mal die Spandex-Musical-Nummern Mitte der 90er raus, nehmen wir mal noch die Nolan-Varianten. Dann ist schon auffällig, dass bei diesem Film, das ist mir jetzt irgendwie so gekommen, wo du nochmal Catwoman erwähnt hast, dass Catwoman in diesem Film immer erst im zweiten beziehungsweise bei Nolan im dritten Teil auftaucht, während es hier ganz früh gesetzt wird. Wir haben es auch im Vergleich zu den Nolan-Filmen mit einer Variante zu tun, die wesentlich mehr sozial konstruiert ist. Also der Anfang von The Batman ist so sensationell gut, weil dort spricht er, dass er die Nacht ist. Also es gibt einen Monolog, der sehr an Film Noir erinnert, also ein Detektiv, der immer sinniert und drüber nachdenkt, was er da so erlebt hat in der Nacht. Und er sinniert eben darüber, dass er die Nacht ist. Er ist ein Symbol, das alleine schon, weil es gibt dann diesen berühmten Scheinwerfer, der dieses Bat-Zeichen in den Himmel wirft und ein Zeichen ist, dass ihn Detective Gordon treffen will. Mhm. Dieses Zeichen ist also der Ruf, der durch die Nacht hallt. Und es ist gleichzeitig der Ruf, der die Angst auslöst bei den jeweiligen Verbrechern. Mhm. Bei den Kleinkriminellen muss man eigentlich sagen, weil es ja dann eben diese Superverbrecher gibt, die in einer gewissen Art und Weise bei Batman immer schon auch Spiegel seiner selbst sind, immer genauso zerrissen sind wie er. Weil ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, Batman ist kein tragischer Held, sondern er ist auch ein obsessiver Held. Er hat diese tiefe Obsession, die sich darin auch zeigt, dass er dauernd hin und her gerissen ist zwischen Rache zu vollziehen an den Mörder, an dem möglichen Mörder seiner Eltern und überhaupt der Struktur, die diesen Mörder hervorgebracht hat und einer Moral, wo er die Grenze immer selber ziehen muss, am besten wahrscheinlich immer noch oder am plakativsten vielleicht auch dargestellt in dem The Dark Knight von Christopher Nolan, wo der Joker als ein anarchistischer, ich würde ja sagen, da schummelt Nolan ein bisschen, weil eigentlich ist er für einen Anarchisten viel zu geplant, viel zu strukturiert und macht eigentlich nur Mindgames auf, moralische Mindgames, aber das beiseite geschoben, geht es natürlich darum, dass hier der Held an die Grenze getrieben wird. So weit sind wir hier ja noch gar nicht. Hier haben wir es wirklich mit einem Protagonisten zu tun. Wir werden in die Welt von ihm hineingeworfen und auch in eine Atmosphäre dieser Welt hineingeworfen. Er ist überhaupt nicht etabliert.
Also da sind jetzt sehr viele Dinge, zu denen man was sagen könnte. Also erstmal hat der Film die Funktion einer Origin Story in gewisser Weise, obwohl er jetzt er geht stellvertretend ja in die Kindheit zurück, indem er da beginnt auch nochmal mit dem traumatisierten Kind, in dem sich dann Batman, wenn er dort am Tatort auftaucht, auch reflektiert. Ne? Also das Kind, das ihn anblickt und er sich selbst darin nochmal sieht. Es ist aber so, dass er er noch nicht fertig ist. Er ist ein junger Mann und er ist das, was in den isländischen Sagas der nichtsnutzige junge Mann ist, der erst auf dem Weg zum Helden ist. Er muss als Held definiert werden, indem die Gesellschaft ihn als solchen überhaupt erst akzeptiert. Dass ein paar Verbrecher vor ihm Angst haben, macht ihn ja noch nicht zum Helden, sondern zu einer Angstfigur erstmal.
Genau.
Und damit ist er eigentlich monströs. Und die Polizisten haben ihn ja auch nicht respektiert. Also er wird ja eigentlich wie so eine Art maskierter Horrorclown da wahrgenommen auf dem Tatort. Und auch die Frage, warum, was macht dieser Typ hier, wieso ist er hier? Und das wurde dem Film ja auch manchmal so ein bisschen vorgehalten, dass er so ernsthaft ist, dass diese Maskerade im Grunde schon fast der Lächerlichkeit preisgegeben wird. Andererseits hat der Film eine andere Parallele und die spiegelt sich sogar in der Musik, denn die Musik ist nicht zufällig eine Adaption des Imperial March Motivs von John Williams aus den Star Wars Filmen. Also diese langsame, marschartige Rhythmus, der es ist halt nochmal verlangsamt, aber es ist genau das. Er bekommt diese zwei Motive. Einmal dieses Marschmotiv, das ihn mit Darth Vader natürlich parallelisiert. Und sein Outfit erinnert natürlich auch an Darth Vader mit dem schwarzen Umhang und diesen eigenartig insektenhaften Platten, diesen schwarzen, die er so an sich hat. Und das zweite Motiv ist dann der Nirvana-Song natürlich, der ihm diese Emo-Verletzlichkeit gibt, die aber verknüpft ist mit dem Trauma von Bruce Wayne, also dem menschlichen Alter Ego. Und der Klassismus, was du erwähnt hast, dass es halt hier auch um soziale Milieus und privilegierte und unterprivilegierte Schichten geht, das reflektiert sich eben in der Herkunft von ihm als dem reichen Erben, der aber nichtsnutzig ist, lange Zeit. Und es reflektiert sich in Celina, die aus einer extrem problematischen Kontext kommt und sich dann quasi selbst behaupten lernt viel früher. Von daher ist sie auch früher im Film etabliert, als wie du sagtest, in den anderen Konzepten. Und um ehrlich zu sein, sie ist auch ernstzunehmender als die Figuren in den anderen Filmen. Also sie hat wirklich ein Empowerment, das man ernst nehmen soll. Und gleichzeitig haben wir noch den Riddler, der seinerseits eine Art Incel Held wird für seine Anhänger und auch eine Parallelisierung hat. Also das heißt, der Film hat gleich mehrere potenzielle Heldenfiguren, die man auch als Antikonzepte, natürlich als Gegenmodelle begreifen kann, die aber in Verhältnissen, fast schon dialektischen Verhältnissen stehen. Und das macht den Film so außergewöhnlich, deswegen habe ich ihn ja in meinem Text im Filmdienst als mit Blumenberg als eine Arbeit am Mythos des Comichelden bezeichnet. Denn dieser Film gibt sich wirklich Mühe, eine Art Mythentransformation zustande zu bringen, die genau diese Mechanismen, die ich gerade nochmal versucht habe zusammenzufassen, nach außen trägt.
Jetzt hat in der letzten Position über den Actionfilm hat Denis Bucher, da haben wir auch kurz über The Batman ja gesprochen, und Denis Bucher, die Schweizer Filmkritikerin, hat ja da nochmal gemeint, dass sie den Film visuell total beeindruckend fand, aber so ein bisschen das Gefühl hatte, er erzählt nichts Neues und sich die ganze Zeit dachte, warum braucht es diesen Anzug? Ein bisschen bewegen wir uns ja auch in diese Richtung. Alle anderen Figuren außer er sind ja eigentlich weitestgehend befreit von dieser Comic-Überzeichnung. Also wir haben, wenn man, also es gibt, das Bonusmaterial von auf der DVD ist wirklich beeindruckend, weil man dieses ganze Arbeit an diesen Figuren nachvollziehen kann. Und beim Pinguin, wenn man den im Profil sieht, hat der wirklich die Augenbrauen wie so ein Pinguin. Also sie haben ihn schon dran orientiert. Und er wirkt auch so. Aber er ist jetzt ganz anders als Danny DeVito im zweiten Teil von den Burton-Filmen. Batman ist der Einzige, der wirklich dort mit einem Kostüm auftritt. Und das wirkt schon manchmal deplatziert. Jetzt kann man sagen, da geht was schief. Man könnte es aber auch ernst nehmen und sagen, der Film will das aber auch so, weil er hier versucht, über die Form etwas zu erzählen. Wie konstruiert sich hier jemand? Wie muss sich hier jemand einen Panzer bauen? Warum geht er nicht als irgendwie, also ich meine als Bruce Wayne, wenn er als Bruce Wayne ermittelt, das macht er ja in diesem Film auch, dann schminkt er sich die Augen ja auch so schwarz, damit er dann unter der Maske eben noch mal maskiert ist. Man könnte aber sagen, er ist doppelt maskiert. Mhm. Also es ist wirklich eine Arbeit am eigenen Mythos. Also mhm. um das nochmal zu bestätigen oder das nochmal zu unterstreichen, im Film selbst arbeitet Bruce Wayne an seinem eigenen Mythos, am Äußeren, an der Form, an der Figuration, die aber eben immer ganz heikel ist, weil er eben von einigen als Freak betrachtet wird und gleichzeitig weiß er, er muss etwas konstruieren, was Angst erzeugt und Angst macht.
Ja.
Das finde ich erstmal faszinierend.
Also du sprichst da was ganz Wichtiges an, das ist die Ikonografie des Helden. Und wir hatten das nur angedeutet, weil wir waren uns ja einig, der Held muss eine oder die Heldin müssen übermenschliche Fähigkeiten besitzen. Und das kann sich in einem Rahmen abspielen, der noch halbwegs alltäglich ist, oder es kann weit darüber hinausgehen, wie bei Superman zum Beispiel. Bei Batman ist es so, dass er ja immer noch diese tragische, traumatisierte, menschliche Person eigentlich unter dem Anzug ist und dass er ein Performing Heroism betreiben muss. Und Performing Heroism funktioniert über die Ikonografie des Helden. Und diese Ikonografie trägt sein Trauma nach außen, nämlich dass er, das ist aber bei den Nolan-Filmen ja tatsächlich nochmal und vor allem auch bei Zack Snyder, der hat ja auch nochmal eine Interpretation mit Ben Affleck als Batman. Ne? Ach,
stimmt. Ja,
aber da ist ganz explizit, dass eben diese Traumatisierung durch die Fledermaushöhle nochmal auch eine Rolle spielt. Ne? Also, dass die Fledermäuse wirklich Schlüsselelemente sind. Und dass er ein Geschöpf der Nacht ist, dass er nachtaktiv ist und so weiter, dass er aus dem Nichts auftaucht und dass er mehr oder weniger auch diese Flugfähigkeiten sich aneignet, ne? Also mit diesem Gleitschirm und so weiter. Das sind alles Dinge, die zu seiner Ikonografie gehören. Und du hast recht, die Ikonografie des Riddlers ist geprägt durch eine Kälteschutzmaske. Da sieht er aus wie ein Industrial-Musiker aus den 90ern. Und die Catwoman hat tatsächlich, die sieht aus wie eine Autonome. Also auf einer Demo. Und das sind eigentlich ganz alltägliche, sie ist eine Bikerin, okay, aber es sind recht alltägliche Kleidungsstücke und da fällt Batman tatsächlich raus. Und er ist ein Fetischist, das muss man auch ganz klar feststellen. Deswegen mag ich ja eigentlich diese ironische Relektüre, die Watchmen-Comics vornehmen, weil die so explizit davon ausgehen, dass Superhelden irgendwie auch alle Fetischisten sein müssen mit ihrem Performing Heroism. Und ich denke, das ist etwas, was in The Batman durchaus auch noch beibehalten wird.
Der erste Teil der Nolan-Trilogie, finde ich, beginnt ja schon so unglaublich technisch, dass er den Batman ja, also da ist es ja wirklich eine Konstruktion. Wir verfolgen also, wie er diese Kampfkünste erlernt und sein Lehrer ist ja dann auch der erste Gegner. Er muss ja im ersten Film im Endeffekt Vatermord begehen.
Genau, Liam Neeson, der Go-To-Guy for everyone. Sein Mentor.
Dort lernst du zu überleben und Batman zu werden. Wir sehen, es ist was unglaublich Technisches, wie die Nolan-Filme, wie die Nolan-Batman-Filme sowieso. Also nicht nur den technischen Fetisch, den Batman dort hat, also unglaublich viele Gimmicks.
Mhm. Ja.
Also sowas James Bond-haftes, was dieser Film jetzt hier überhaupt nicht hat.
Nee.
Sondern hier, also wir haben es, und das ist der Unterschied, glaube ich. Ich meine, auch das Heldentum von Batman in den Nolan-Filmen steht immer wieder zur Disposition, eher, dass man das immer so angedeutet wird, er könnte stürzen, er könnte sich komplett zurückziehen. Sobald er aber anwesend ist, marschiert da eine Maschine durch den Film, die im Endeffekt, auch wenn sie Schrammen abbekommt, trotzdem eigentlich nicht in Frage gestellt werden kann. Und das beginnt schon damit, dass er ihn konstruiert und dann ist er da, er ist anwesend, er ist er hat schon etwas Heldenhaftes in der Ikonografie. Und das finde ich total geschickt bei den The Batman gelöst, dass er am Ende ja, wo er wirklich dann von allen anerkannt wird, einen heldenhaften Moment hat. Also da öffnet sich der Film ja zum ersten Mal so richtig für so eine Heldenikonografie, für so ein Bild, das sehr hell ist, wo er dieses Kind aus dem überfluteten Stadtzentrum herausträgt, wo der Film ja das erste Mal wirklich Pathos sich auch gönnt. Sonst ist der Film ja knochentrocken und hinterfragt sich die ganze Zeit selbst. Und da weiß man eben auch noch nicht, wie wird das weitergehen, in welche Richtung wird die Trilogie gehen. Es ist ja eine Trilogie geplant. Aber bis zu dem Punkt, finde ich, ist es faszinierend, dass wir die ganze Zeit dabei zusehen, wie sich ein Held ständig neu formieren muss, mal als Held agieren muss, als Batman, mal als Bruce Wayne auch. Und der Film da auch die nötige Zeit gibt, diese verschiedenen Varianten, die verschiedenen Masken ausprobieren zu lassen.
Mhm. Ja gut, er nimmt sich ja wirklich diese 3 Stunden Zeit, die auch oft kritisiert wurden, teilweise vielleicht zu Recht kritisiert, vor allem mit Blick auf das lange Ende. Der Film hat ja dieses Zack-Snyder-Syndrom, dass das Ende dann eine Dreiviertelstunde dauern muss. Aber davon abgesehen, ich finde eine andere Szene auch noch wichtig zu erwähnen, nämlich seinen ersten Auftritt, wo so eine Straßengang gezeigt wird, die Leute terrorisiert, in der Standardsituation aus den Death Wish-Filmen mit Charles Bronson aus den 70er und 80er Jahren, wo man tatsächlich so das Gefühl hat, okay, das wäre schön, wenn jetzt jemand mal kommen würde und aufräumt. Das ist ja so eine Art rechter Mythos, also die Selbst Justiz Rächerfigur, die mit Paul Kersey, also Charles Bronson in Up Death Wish 2 dann tatsächlich so etabliert wurde und so eine Art reinigende Gewalt, die Regeneration Through Violence da bringt. Das ist ja eine amerikanische Mythologie, die Richard Slotkin ausgeführt hat in einem seiner 3 Western-Bücher. Und Regeneration Through Violence ist eine Befriedigung, die daraufhin erfolgt, dass eine Ungerechtigkeit beobachtet wird und das ist das Regulativ. Jetzt ist es aber hier so, dass derjenige, der von Batman dann attackiert wird, tatsächlich derartig traktiert wird, dass man das Gefühl hat, okay, dieser Batman ist nicht gut, weil er genießt das und er schlägt diesem Typ wirklich den Schädel ein. Also es hat so einen Moment von irreversibel in diesem Moment. Und also so eine Ahnung.
Das Sounddesign ist heftig.
Absolut. Der Film ist gar nicht so blutig, aber er hat eine unheimlich krasse Gewalt über den Sound. Und warum ich das so erzähle, ist nicht, weil ich es so genossen habe. Im Gegenteil, es hat mir diese Ambivalenz so, man fühlt sich schlecht in dem Moment. Also, dass man ersehnt das herbei, aber dann kommt das auf eine Weise, die man eigentlich so gar nicht will. Und da haben wir das Obsessive und auch das Psychotische von Batman. Also dieser Batman ist tatsächlich eine psychotische Figur.
Und das ist auch der Grund, warum der Batman in diesem Film, The Batman, auch der Held des Riddlers ist. Weil der Riddler giert ja nach der Anerkennung.
Ja. Yeah.
Er giert ja danach, dass der Batman es vollenden wird. Es ist ja geplant, dass er im Gefängnis landen wird und dann soll es ja im Endeffekt, es ist ja ein Theater, was er aufführt vor ihm. Und da willigt er ja nicht ein, da geht er nicht mit, aber diese Ambivalenz ist genau das, was den Riddler zu Batman hinzieht. Und das ist etwas, glaube ich, warum ich die Figur auch in den Comics immer am spannendsten fand, weil er die meisten Ambivalenzen hat, weil er immer auf der Kippe ist, selbst in den Schlund zu fallen, den er bekämpft, weil auch die Frage ist, ob die Bürger in Gotham City ihn überhaupt wollen, weil das ist ja auch eine seltsame, während zum Beispiel bei den Spider-Man-Filmen die Bürger ja immer so eine große Rolle spielen, da kommen die zusammen und gucken und oh, guck dir Spider-Man an und oh. Und dann gibt es immer so diese Menschentrauben, während er da mit diesen Megamonstern kämpft. Das gibt es bei Batman irgendwie nie. Es gibt immer nur Polizei und die Supergangster und dann halt Passanten, die irgendwie Geiseln genommen werden. Aber es gibt nie diese, bis auf das Ende da. Aber es ist sehr zurückgenommen, finde ich immer in den Filmen. Da ist wirklich ein dunkler Retter, der im Schatten agiert und so sehr im Schatten agiert, dass er teilweise von den Bürgern der Stadt überhaupt nicht wahrgenommen wird.
Ja, er ist zu nah oder zu tief im eigenen Abgrund und nietzscheanisch gedacht. Also er hat zu lange in den Abgrund gestarrt und das ist etwas, was bei ihm dazu führt, dass er wirklich Teil dieses Abgrunds geworden ist, ne? Und dann also quasi ist er der Abgrund, der zurückstarrt auf die Gesellschaft und sie weiß nicht, ob sie sich jetzt freuen oder Angst haben soll vor ihm. Ne?
Und mit jeder Handlung gebiert er ja neue Gegenspieler und Monster. Also wie oft Batman durch etwas, durch eine Handlung erst die Gegenspieler konstruiert oder zusammenbringt, finde ich auch immer interessant. Zumindest sei die Familiengeschichte oder wie irgendwie sein Unternehmen in Sachen mit drin hängt. Also auch in diesem Film ist es ja so, dass er durch das Ausschalten von Carmine Falcone ja den Pinguin erst an diese Position bringt. In dem Moment, und das sagt ja dann auch Catwoman am Ende, das Ding wird in die Luft gehen. Wir haben jetzt ein Machtvakuum und alle werden danach greifen. Und die Dunkelheit beginnt jetzt erst. Und insofern bin ich total gespannt, was die jetzt daraus machen werden, wie sie diesen Batman weiterführen werden, weil der schon so dunkel beginnt, was ja auch kritisiert worden ist. Einige, es gab ja sogar Kinos, die haben vorher sich entschuldigt, dass der Film so dunkel ist, aber es sei nicht ihr, der Projektor läge es nicht. Und sie würden eben dann auch das Geld nicht zurückgeben, wenn sich jemand beschwert. ich glaube, so war es. Auf jeden Fall gab es Kinos, die vor sich abgesichert haben, weil der Film so extrem dunkel ist. Aber diese Dunkelheit wird ja selbst zu einem Körper. Und das finde ich so folgerichtig, weil er am Anfang ja sagt, er ist die Nacht, er ist die Dunkelheit. Und somit verschmilzt er wirklich in einigen Szenen mit der Nacht. Also die Szenen im Club, wo dann nur die Pistolen, die Maschinengewehrschüsse zu sehen sind. Also ästhetisch ist dieser Film großartig. Ich habe einen Übergang gebaut, jetzt so spontan, zu The Northman.
Yeah.
Während der Batman sein Ziel, seine Odyssee ständig neu konstruieren muss und planen muss, haben wir es bei The Northman ja mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich mit einer Sage, einer Vorhersagung, die erfüllt wird. Was macht das mit der Heldenfigur in diesem Film und wie funktioniert dieser Film im Vergleich zu dem Held, über den wir gerade, den Helden, über den wir gerade gesprochen haben?
Naja, The Northman geht ja zurück auf die Saga von Amleth. Wir hatten das vorhin schon erwähnt, die im Grunde auch ein traumatisiertes Kind an den Anfang setzt. Das ist nämlich so, dass es beginnt in der Kindheit der Hauptfigur und er muss erleben, wie der von ihm verehrte Vater getötet wird von dessen Bruder Fjölnir und der dann auch noch dessen Mutter zwangsehelicht, so nimmt er es wahr, woraufhin das Kind dann fliehen muss. Und der Film macht dann einen Zeitsprung und er ist dann bereits ein junger Erwachsener, also extrem durchtrainierter Mann, der sich einer Gruppe von Berserkern angeschlossen hat, also Männern der Gewalt, ne, die einen Bärenkult vertreten, der sie dazu befähigt, in der Schlacht komplett über sich hinauszuwachsen. Also die quasi massive Muskeln haben, die massive Waffenfähigkeiten besitzen und die in eine Art Blutrausch in diese Kämpfe ziehen. Und das wird auch gezeigt. Es gibt da diesen im Trailer auch zu sehenden sehr sehr massiven Stunt, wo quasi der Speer, der auf ihn geworfen wird, aus der Luft abgefangen und zurückgeworfen wird und dann den eigentlichen Urheber trifft und solche Dinge. Und dann gibt es Plansequenzen, in denen wir diesen Überfall sehen, der dann so eskaliert, als würden wir ein Massaker aus dem Kriegsfilm Kommen und Sie zum Beispiel erleben. Also wenn dort Leute in der Hütte verbrannt werden und so weiter und man die Schreie hört. Und er reagiert darauf nicht. Er ist ein Mann, der nicht weinen kann. Und das sind alles Elemente, die dann die Richtung verändern, als er erfährt, dass ein Mann namens Fjölnir auf einer Vulkaninsel ist, die eben dieser Person entspricht, die er sucht. Also er will ja sich rächen, das ist die Funktion seines Lebens. Und es gibt eine Begegnung mit einer Schamanin, gespielt von Björk, die ihm quasi das so weissagt, was passieren wird. Und das ist das, worauf du anspielst. Wir haben es nämlich hier mit einem Helden zu tun, der in der Logik der nordischen Mythen strikt nach der Prophezeiung vorgeht. Also alles, was er gesagt bekommt, befolgt er auch. Also dieser Endkampf wird an einem Feuerberg am Vulkan stattfinden. Er muss ein Schwert sich besorgen. Dieses Schwert kann er aber nur zu einer nachts verwenden, ja. Und er muss es tagsüber dann verstecken. Und all diese Dinge sind eigentlich Handicaps, kann man sagen. Also so Aufgaben, die fast zum Teil unmöglich für ihn sind zu bewältigen, die er aber dann nach und nach absolviert. Und zwar in dieser Stoik, in dieser Unberührtheit, die ihm zunächst eigen ist. Das Besondere an dem Film ist, dass er einerseits die Denkweise der nordischen Sagas und der germanischen Götterlieder und Heldenlieder übernimmt und in dieser Logik erzählt und uns quasi daran teilhaben lässt, ob wir wollen oder nicht. Das Zweite ist, dass er in der Logik, die wir jetzt entwickelt haben, eine noch weitergehende Ambivalenz besitzt, nämlich, dass er ja selbst zu einer tödlichen Bedrohung für eine Gemeinschaft wird, nämlich ein Dorf von, die eigentlich Farmer und Schäfer sind. Und denn Fjölnir verliert ja sein ganzes, also das Reich, ne? Und ist dann dort ein einfacher Mann, der zwar Sklaven hat, also ein bisschen besser gestellt ist, der aber trotzdem nicht mehr diese herausragende Funktion hat. Und insofern, dass Amlet quasi diese Bedrohung selbst darstellt, ist er ein mehr als ambivalenter Held in dieser Geschichte.
Kann man da nicht sogar die Frage stellen, ist er überhaupt ein Held? Ich meine, der Film heißt The Northman und dieser Titel ruft ja danach, ja, schreit danach, ja, wir haben es hier mit einem Helden zu tun. Aber wir haben es mit ganz vielen männlichen Heldenfiguren in diesem Film zu tun, wenn wir von einem Relativismus ausgehen, wie wir es von so einem Kulturrelativismus oder von so einer, den Held als eine relative Funktion begreifen, dann ist ja auch sein Vater für das Volk, in dem er lebt, ein Held, der getötet wird, der Mörder, der Bruder, wiederum von denen, mit denen er sich umgibt, ist er ein Held, und er aber als der, dieses Findelkind, dieser Findelkind ist falsch, der
er ist der Geflüchtete, der dann als Sklave sich tarnt und sich wieder einschleichen muss, dann, weil er anders dort gar nicht hinkommt.
Aber er ist der Rachenehmende. Mhm. Er ist derjenige, der gar keine Gemeinschaft hat. Und das ist erstmal interessant. Er hat keine Gemeinschaft. Es ist jetzt nur ein Versuch der Annäherung. Übernimmt die Rolle der Gemeinschaft nicht die Vorhersagung?
Ja, er schafft ja durchaus eine Schicksalsgemeinschaft, zum Beispiel mit der slawischen Hexe Olga, gespielt von Anna Taylor-Joy, die ihn auch unterstützt und auch Forderungen an ihn stellt. Ne? Also das, als er sagt, er hat seine Mutter gefunden, da sagt sie ja auch, wirst du mich auch finden. Ja. Und das sind Dinge, die ihn immer weiter, er ist unheimlich belastet. Also es ist auch so, dass wie das gespielt wird, finde ich total interessant, dass auch die Physis immer sowas Zusammengesacktes hat. Also klar, er soll auch eine Sklaven Person darstellen. Er imitiert das ja, aber er ist ja ein unglaublich gigantisch gebauter, von der Physis her, Krieger eigentlich. Und er nimmt sich aber zurück. Und dann gibt es dieses Spiel, dieses Ballspiel, was aber dann bis wirklich zum Blutvergießen führt, wo er dann zum ersten Mal vor allen Leuten über sich hinauswächst. Ne? Indem er wieder das Kind übrigens, mit dem er sich identifiziert, möglicherweise schützt. Und damit bekommt er Privilegien.
Genau, in dem Moment bekommt er Privilegien und man könnte sagen, er ist auf dem Wege, innerhalb dieser Gemeinschaft eine Art Held werden zu können. Er ist in dem Moment ja noch kein Held. Also es ist ja nicht so, dass man eine heroische Tat vollbringt und man ist Held. Aber er kauft sich mit einer heroischen Tat, die ist ja durchaus heroisch, Privilegien. Die ist kalkuliert. Ja. Also er kalkuliert das ja ein. Es ist seine Chance. Aber das ist ein Moment, wo man merkt, er benutzt eine bestimmte Heldenrolle oder eine Heldenwerdung, um Zugänge zu Räumen zu erhalten. Würde der Film nämlich sich von dieser Logik der Vorhersagung losreißen, wäre der Film ja relativ schnell vorbei. Also die Möglichkeit, seinen Onkel umzubringen, ist ja eigentlich in jeder Szene fast gegeben. Ja. Ob es dann überleben würde, also ob Amleth das überleben würde, ist dann die andere Frage. Aber wenn es nur darum gehen würde, den König umzubringen, wäre er ja eine schnelle Nummer.
Genau, deswegen bekommt er diese Hindernisse, diese Handicaps, wie ich sagte, also die auch so Dinge in Frage stellen, auch Entwicklungen hinauszögern und so weiter und auch erfordern überhaupt, dass er diesen Plan entwickelt. Aber wie er ihn dann durchführt, ist ja durchaus als Terrorist. Also es ist nicht nur so, dass er Leute tötet, er arrangiert ihre Leichen ja dann auch zu mythischen Figuren zum Beispiel. Ja? Also und da sind wir an einem sehr wichtigen und interessanten Punkt, den ich vorhin bei Batman schon angedeutet habe, der aber hier nochmal viel wichtiger ist. Das ist beim antiken Helden, nennt man das in der griechischen Sprache Kydos. Das ist der Ruhm des Helden, der sich im Blutvergießen zeigt, in der Grausamkeit. Mhm. Und das ist etwas, was früher mit der Heldenfigur massiv verknüpft war, nämlich seine Fähigkeit, auch übermenschlich grausam zu sein. Achilles zum Beispiel, der die Leiche von Hektor schändet, indem er sie quasi hinter dem Wagen herzieht und zerfetzt, ja, vor den Leuten, die zusehen. Das ist etwas, was Kudos bringt. Im englischen Begriff ist Kudos sowas wie Mut, ne? Also das ist ein Begriff, der davon abgeleitet wird. Aber es ist nicht Mut. Es ist tatsächlich der Ruhm, der auf der Grausamkeit basiert. René Girard diskutiert das in Die Gewalt und das Heilige.
Ich könnte das alles nachvollziehen, oder ich kann es nachvollziehen und sehe auch die Logik dahinter. Im Falle von The Northman habe ich trotzdem noch so ein Fragezeichen in meinem Kopf. Und das ist eben diese strenge, wie an der Linie gezogene Vorhersagung, die ja von so Mittlerfiguren ausgeübt wird. Also Figuren, die irgendwie Teil der Gesellschaft sind. Diese Seherin oder auch der Schamane, ja. Von Willem Dafoe gespielt, die irgendwie teilnehmen, aber irgendwie ja auch nicht. Also das außerweltliche Reich der göttlichen Vorhersage verbinden mit dem irdischen. Mhm. Und insofern entsteht ja diese Gewalttätigkeit ja nicht nur aus einem eigenen Willen. Also wenn es jetzt nur der eigene freie Wille wäre, wo jemand sich beweist, dass er gewalttätiger sein kann als ein anderer, dann würde ich das verstehen, dass es in einer anderen Gesellschaftsordnung, nicht der unseren, zu einem Heldentum reicht, weil es beeindruckend ist, weil es einschüchternd ist und weil dann das Heldensein auch in einer Art der erzwungenen Unterwerfung stattfindet, dass ich den Rest unterwerfe. Er ist aber, und so, da folgen ja alle Figuren notwendigerweise dieser Vorhersagung, mal wissen sie es mehr, mal weniger, hat es sowas Deterministisches, wo ich mich frage, ob in so einer deterministischen Sicht überhaupt noch eine Heldenfigur in der Welt besteht. In der Draufsicht von uns, so wie wir drauf gucken, gucken wir ja schon auf einen Mythos. Mhm. Wenn wir aber uns in der Welt von Northman bewegen, bewegen wir uns nicht in einem Mythos, sondern bewegen uns in einer Welt, die sich ständig durch mythologische Prozesse bewegt.
Naja, Teil des mythologischen Prozesses ist darauf zu vertrauen, dass die Weissagungen, also das, was die Nornen spinnen, dass das auch zutrifft. Also dieses Vertrauen darauf, dass die Weissagungen auch die Wahrheit sind, ja, objektiv. Und es ist wohl so, das ist etwas, muss ich jetzt zugeben, das hat Robert Eggers aufgrund seiner Recherche in einem Interview gesagt, dass sein Schluss war, dass die nordische Kultur, auf die es sich bezieht, also die skandinavische Kultur damals, extrem fatalistisch war. Also wenn es eine Weissagung gab, dann wurde die befolgt und völlig quasi ohne davon irgendwie die Möglichkeit überhaupt zu sehen, davon abzuweichen. Und deswegen sind diese Mittlerfiguren so elementar. Die Mittler sind die Medien zwischen dem Sakralen und dem Profanen, zwischen der Welt der Götter und der Welt des Alltags. Und diese Welten waren schon durchdrungen. Es ist nicht zufällig, dass der Weltenbaum, also möglicherweise Yggdrasil, es gibt in dem Film ja so eine Vision, wo das Schiff auf diesen Baum zufährt, wo sie alle an diesen Ästen dann imaginiert werden, als wäre das so eine Art Schicksalsgeflecht, ja, das vorher bestimmt ist und nicht mehr variiert werden kann. Diese Yggdrasil durchdringt alle Welten, ja, und wächst dann quasi durch vertikal und hat damit die Eigenschaft zu betonen, wie sich die Welten auch durchdringen. Ja, also wie sie nicht voneinander unabhängig zu denken sind. Und das Besondere dieses Films, und bei Robert Eggers ist das in allen drei Filmen, die man von ihm kennt, ja auffällig. Und deswegen möchte ich jetzt auch endlich mal nochmal betonen, dass es bei weitem zu kurz gedacht ist, ihn als einen Formalisten zu sehen. Der Formalismus bei Robert Eggers steht ganz klar im Dienste der Mythologie, mit der er sich beschäftigt. Und die mag unterschiedlich sein. Also sei es eben diese Hexenthematik bei The Witch, sei es eben diese kosmische, visionäre Isolationshorror bei The Lighthouse oder eben die mythische Gedankenwelt der Skandinavier eben in The Northman. Die Idee, den Film The Northman zu nennen, ist natürlich auch so ultimativ. Also es ist, ich meine, man hat das im DC-Universum mit Man of Steel, ja. Das sind ultimative Titel, das ist die totale pathetische Überhöhung. Und das ist etwas, was auch Teil dieser Logik ist, dass er nämlich er ist selbst ein Mann aus Stahl, also Amlet, weil er weiß ja, dass er das überleben wird. Das sagt er, während er gefoltert wird. Er sagt, my time has not come. Ja, er weiß es einfach. Also, und das ist total irre, wenn man sich vorstellt, weil der Typ könnte ihn ja töten in dem Moment. Aber es ist so, als wäre das eine stille Übereinkunft. Hier wird jetzt nicht getötet oder gestorben, weil das nicht Teil der Weissagung ist. Und dass der Film da so treu bleibt, das finde ich irritierend und gleichzeitig bewundernswert, weil das auch möglicherweise das ist, was dem Film kommerziell das Rückgrat gebrochen hat, weil er im Grunde von einem großen Publikum nur als Provokation dann verstanden werden kann.
Ja, es ist eine andere Form des Geschichtenerzählens und das etabliert er und daran arbeitet er ja schon lange, Eggers. Deswegen verstehe das total, dass du den Vorwurf, er sei nur ein Formalist, das geistert ja schon länger herum und wird ja immer wieder behauptet, einer, der nur die Form bedient und keinen Inhalt habe. Es ist natürlich absoluter Quatsch, weil hier die Form selbst und der Inhalt miteinander verschmelzen bei The Northman auf so äußerste Art und Weise, dass wir mit einer Welt zu tun haben, die nicht mehr nach unseren klassischen dramaturgischen Filmen, nach unserer Idee, wie wir heute Filme und Geschichten erzählt bekommen wollen, korrespondiert, sondern wir müssen uns mit einer Welt abfinden, die wird uns präsentiert und in der müssen wir uns zurechtfinden, die komplett unserer Moralvorstellung widerspricht. Und es wird ja im Endeffekt auch keine Geschichte mehr erzählt, sondern sie wird ja eigentlich nur noch auseinandergelegt, weil die Seherin und der Narr uns sehr viel davon schon präsentieren.
Und sehr früh, das stimmt, ja.
Ich finde es dann aber interessant, mit welcher Folgerichtigkeit diese Bilder auseinandergelegt werden und wie dann die Kameraführung, die Art und Weise, beispielsweise in dieser drastischen Kampfszene, die Kamera ganz oft von links nach rechts wie so eine Bühne abfährt und auch wie an der Schnur gezogen. Die Kamera hat ganz oft so eine Bewegung der Notwendigkeit. Es ist ohnehin schon klar, was zu sehen sein wird, sagt die Kamera. Und das finde ich wichtig, weil es beim Film eben nicht nur darum geht, eine Geschichte zu erzählen, also eine Heldengeschichte zu erzählen, sondern einfach auch darum geht, gewisse visuelle Räume zu erzeugen, mit denen wir uns anderen Ideen annähern können. Und das ist die Visualisierung so wie es möglicherweise war, wenn man diesen Fatalismus teilt.
Genau. Und ich finde, das spiegelt sich, wenn wir beim Formalen sind, auch in der Musikgestaltung des Films. Denn die Musikgestaltung macht es sich auch nicht einfach. Hier haben wir tatsächlich, wie bei den anderen Filmen übrigens von Robert Eggers auch, eine sehr radikale, konzeptionelle Überlegung, wie ist der Klang der Zeit, welche Instrumente gab es da, mit welchen Geräuschen kann man das unterlegen. Und dann wird natürlich klar, es gibt diese Tagel Harper, diese Wikinger-Fiedel, es gibt eben bestimmte Starkinstrumente, vor allem auch Holzklänge, die man dann hört, ja, also aufeinandergeschlagenes Holzknochen. Und das ist so archaisiert, ja, dass man das bei so einem Mainstream-Blockbuster von 100 Millionen Euro Budget niemals erwarten würde. Also, dass der Film so radikal diese Reduktion vornimmt. Denn selbst in den späteren Staffeln der Serie Vikings, die von vielen wahrscheinlich da sofort als Relation gesehen wird, was aber täuscht, ist es so, dass die anfängliche rituelle Musik, die eben noch mit Vardruna kooperiert hergestellt wurde, dann immer konventioneller wird und in der sechsten Staffel dann so richtige Streicher, Orchesterteile hat und die ganz konventionell sind. Und in Vikings Valhalla ist das dann auch noch mehr. Ne? Also diese Idee, das eher zu reduzieren, das hat The Northman. Und das kommt diesem radikal konzeptionellen, also dieser Form-Inhaltsgleichung sehr entgegen. Ja.
Das sehe ich auch. Ich finde die Musik von The Northman, da werden wir gleich auch wahrscheinlich ein bisschen anderer Meinung sein, wesentlich gelungener als von Dune. Weil sie bei The Northman nie auf eine Überwältigungsstrategie folgt, sondern aus dem Inneren heraus Teil dieser Welt wird und verschmilzt mit diesem monolithischen Film, der ja keinen Spielraum von Ambivalenz zulässt, sondern die Dinge passieren, weil sie passieren müssen. Und insofern würde ich mich zu der These hinreißen lassen, dann können wir, glaube ich, einen Schritt weiter gehen zu Dune und dann gucken wir mal, ob wir dann noch irgendwie dazu kommen, die These zu widerlegen oder ob wir sie als eine Fragestellung mal behalten. Ich würde mich, und du kannst natürlich dazu Stellung beziehen oder der Einwand sagen, ich würde mich dazu hinreißen lassen und sagen, The Northman ist kein Film über einen Helden, weil diese Form des Fatalismus keine Ambivalenz zulässt und ich würde sagen, diese Form der Ambivalenz, des möglichen Kippens, des Anderswerdens, vielleicht auch des Andersentscheidens notwendigerweise ist, dass wir von einem Helden sprechen. Das ist ein sehr moderner Begriff. Ich will damit nur sagen, innerhalb der Welt mag es eine bestimmte andere Figuration von Helden geben, also dieser Wikingerwelt, dieser nordischen Welt, aber von außen gesehen würde ich keinen modernen Heldenbegriff da drin sehen.
Okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich verstehe sehr genau, wie du darauf kommst. Ich teile das für mich persönlich nicht, weil ich mich ja mit großem Genuss auf diese Gedankenwelt des Films einlasse und in dem quasi Vorwissen der Sagas und so weiter weiß, dass das, was du ja sagst, diese innere Logik der Sagas macht aus ihm natürlich dann einen Held, der über sich selbst hinauswächst, der in der bedingungslosen Erfüllung seines Schicksals zum Heil findet. So wurde das damals also gesehen. Also diese Idee, der Held muss zum Heil finden. Und das sind alles solche pathetischen Überhöhungen, die in dem Film eingeschrieben sind, die man aber aus einer quasi modernen Sichtweise möglicherweise ignorieren kann oder die nicht so wichtig erscheinen. Aber es ist tatsächlich so, dass der Film auch ein Happy End hat in dieser Logik, mit der er endet. Und dass Amlet genau weiß, er lebt in dem Kind, in Olga weiter. Also das ist die innere Logik dieses Zyklus. Und es spielt überhaupt keine Rolle, dass er, ob er lebt oder stirbt da physisch, ist völlig egal. Ne? Also das Heroische ist nicht in Frage gestellt. Und das finde ich das Beachtliche. Also, und ich gebe dir total recht. Auch da wieder ist es eine Frage der Perspektive, wie man die Idee des Helden einschätzt in dem Fall. Und man kann genauso gut argumentieren, dass er aus heutiger Sicht das nicht erfüllt.
Für mich ist so eine Funktion oder für mich ist der Film eben die Darstellung einer bestimmten Formel, einer Welt, die nach ganz anderen Maßstäben funktioniert. Und das fasziniert mich total. Das ist überhaupt nicht das mit der dieses Urteil, dass es für mich darin nicht um eine Heldenfigur geht, hat nichts damit zu tun, dass ich den Film irgendwie misslungen finde. Nee, du weißt ja, dass ich den Film sehr, sehr schätze, sondern eher, ich glaube, es ist so ein Versuch, herauszufinden, welcher Heldenbegriff funktioniert, wie auf welche Weise. Und im Endeffekt sagt das ja nichts anderes, als dass es auch in diesem Film oder der Film beweist, dass es eben relativ ist, je nachdem, in welche Gemeinschaft sich man hineinstellt.
Mhm. Genau.
Da sind wir dann vielleicht auch bei Dune. Dort haben wir es nämlich auch mit einer Gemeinschaft zu tun, die dann in einen Hinterhalt gelockt wird. Diesen Film zusammenzufassen ist ein bisschen schwierig, weil er sehr kompliziert ist, eine sehr lange Geschichte hat, auf einem sehr, sehr langen Buch basiert. Und man, ich zumindest die Sorge habe, wenn ich irgendetwas auch nur im Ansatz nicht richtig zusammenfasse, ich von allen Dune-Fans auf der Welt dem Sandwurm zum Fraß vorgeworfen werde. Deshalb brauche ich ein bisschen deine Hilfe, Markus. Ich bin nämlich kein Spezialist für das Buch, für diesen ganzen Dune-Mythos.
Ich kann das ja versuchen, wenn das für dich eine Entlastung wäre.
Ich wollte eine Vorlage geben und dann weitergeben. Der Film erzählt die Geschichte einer planetarischen Ordnung. Mehrere Häuser sind eben in so einer Welt verteilt und da werden eben, also Häuser, das heißt wirklich Welten, da werden von bestimmten herrschenden Häusern Planeten besetzt. Und zwei dieser Häuser, um es jetzt nicht zu kompliziert zu machen, das sind die Harkonnen, die lange über den Planeten Arrakis geherrscht haben, und das Haus Atreides. Und nun soll das Haus Atreides den Planeten eben über den Planeten herrschen, weil dort Spice abgebaut wird, und das soll halt jetzt einfach mal ändern, das soll sich ändern, das soll weitergereicht werden. Und diese Öffnung, diese revolutionäre Öffnung, wird aber ein Hinterhalt. Wie funktioniert dieser Hinterhalt und was sind die politischen Zusammenhänge dieses Dune-Kosmoses? Wie würdest du das versuchen, besser zu beschreiben? Denn schon beginne ich zu schwimmen.
Ja, das ist das Problem, das ich ja auch meinen Studierenden immer mitteile. Plot ist immer überschätzt. Und Dune ist nun in der literarischen Vorlage ein super komplexes Worldbuilding-Modell, das eben sich zum Teil buchstäblich zig Seiten also nimmt, um bestimmte Phänomene zu beschreiben. Also zum Beispiel, was ist das Spice? Ne? Also diese Substanz, die auf dem Planeten vorkommt, die mit den Sandwürmern dort zusammenhängt, mit denen die Gilde dann, also quasi die Navigatoren, die Raumschiffe lenken und so weiter. Diese Details sind wichtig für das Worldbuilding von Dune. Aber im Endeffekt haben wir es bei Dune natürlich mit einer nicht archaischen, aber einer klassischen Heldentragödie zu tun, in der nämlich ein junger Mann in diese Situation hineinversetzt ist, der durch seine Geburt zwischen bestimmten Kontexten steht. Dass sein Vater ist halt der Herrscher des Haus Atreides, und seine Mutter ist eine Angehörige eines matriarchalen Frauen Clans der Bene Gesserit-Schwestern, die also quasi so telepathische Fähigkeiten besitzen. Und er ist damit im Grunde auserwählt, weil er das männliche Kind einer Bene Gesserit ist. Und das ist eigentlich einerseits ein Frevel, aber das ist ja das Besondere. Der Makel, dass er diese besondere Position hat, ist gleichzeitig auch die Hoffnung, dass er wirklich eine Art Befreier werden könnte. Und das ist insofern nötig, weil er dasselbe erlebt, wie wir es in Northman haben und in Batman. Er muss zumindest erleben, wie sein Vater getötet wird. und was ihn natürlich motiviert einerseits. Es gibt übrigens andere Figuren, also Mentorenfiguren. Jason Momoa tritt hier ja zum Beispiel auf als so ein Krieger, der ihn betreut. Und das sind auch kleinere Nebenheldenfiguren, könnte man sagen, die also wesentlich klassischer da funktionieren in ihrer Kriegerfunktion. Und dann hat natürlich seine Mutter auch nochmal diese besondere Begabung. Also das heißt, dass das Außerordentliche, sie ist auch so eine Art Halbgöttin in der Logik der klassischen Mythologie. Insofern haben wir es mit einem heranwachsenden Helden in einem klassischen Heldenmodell zu tun, der sich bewähren muss, der beweisen muss, dass er diese außergewöhnlichen Fähigkeiten hat und den wir aber im Werden beobachten. Und das Interessante ist, dass der Film ja nur die erste Hälfte des ersten Romans verfilmt und dann tatsächlich abbricht, wenn eine neue Phase eintritt. Also im Roman gibt es dann auch tatsächlich einen Zeitsprung. Und zwar nicht an der Stelle, wo der Film aufhört, aber relativ kurz danach. Ne? Aber es gibt noch diese eine Bewährungsprobe, diesen wesentlichen Kampf, wo er beweist, dass er also kriegertauglich ist. Und dann gibt es natürlich auch sein weibliches Ebenbild. Ne? Also Chani, die dann gespielt von Zendaya, die auch nur kurz in dem Film vorkommt.
Eine Fremin.
Genau, das ist nämlich dieses Beduinenvolk, das den Planeten bewohnt. Aber all diese Dinge sind bekannt. Die meisten Leute werden da das genauso wissen. Das ist so, als würde man über Batman reden, wie wir es vorhin getan haben.
Ja, ich habe ja auch gemerkt, es ist, also ich eigentlich dachte ich in der Vorbereitung, ist ja total einfach, The Batman zusammenzufassen. Und während man es tut, merkt man so, dass man über etwas redet, was man dauernd voraussetzt. Ja. Deswegen habe ich mir irgendwie Mühe gegeben, es so niedrigschwellig zu beschreiben, weil man eben nicht immer voraussetzen kann, dass jeder diesen Batman kennt, also vermittelt vielleicht über die Popkultur. Ja, bei Dune bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob das in jeder Kleinigkeit so nachvollzogen werden kann. Ich habe schon Leute aufschreien hören, dass du gesagt hast, der Plot ist nicht so immer so wichtig. Es ist, ich stimme dir da ja zu, es geht nicht immer um jede Kleinigkeit eines Plots. Aber gerade bei Dune ist das ja für viele sehr, sehr wichtig, dass dieser Roman, der ja fast schon eine Bibel des Science-Fiction, der Science-Fiction-Literatur ist, eins zu eins auch irgendwie umgesetzt wird.
Ja.
Das gelingt ihm ja hier, soweit ich das nachvollziehen konnte, auch nicht. Einer der Gründe, warum ich auch über den Film nicht als Filmkritiker geschrieben habe, ist, dass ich mich schlichtweg mit der Mythologie des Buches, des Romans, diesem Worldbuilding zu wenig auskenne. Ich glaube, wir müssen gar nicht über die Details reden, wer die Harkonnen sind und wer das ist, sondern eher um das Konzept. Also mich interessiert das auch, ehrlich gesagt, nicht so sehr, ob jetzt das dann eins zu eins mit dem Roman übereinstimmt.
Dann lass uns auch nicht darüber reden. Die Sache
ist, glaube ich, nur wichtig, um es einzuordnen, damit Leute ungefähr wissen, wenn sie darüber hören, dass es so etwas gibt wie die Harkonnen, ein bösartiges Volk, ein durch und durch bösartiges Volk, ein eher als gut und offen gezeichnetes Volk, weil es ist ja nicht nur der Vater, der stirbt, es ist ja wirklich fast die ganze Bevölkerung. Im Endeffekt wird fast das ganze Haus Atreides ausgelöscht.
Ja.
Und er ist der einzige überlebende Männliche. Wird ja auch Jason Momoa dann getötet.
Ja, das sind alles Dinge, die nicht ganz so klar sind. Das wird man dann sehen, wenn, je nachdem, was er adaptiert von dem Buch. Und weil das ist zum Beispiel eine Figur, die ja auch zurückkehrt, dann. Aber es ist, das sind alles Details, ich will da gar nicht drüber reden. Wichtiger ist Folgendes, was ich ja sagte auch eben, das Ganze steht in einer sehr klassischen Erzähltradition. Also das Worldbuilding basiert eigentlich auf Modellen, die man auch in klassischen Mythologien findet. Und das Interessante für mich ist nicht, was erzählt er mir jetzt Neues, wer sind genau die Bene Gesserit? Viel wichtiger ist, er hat ein Matriarchat entwickelt und das Ganze hat schamanische Elemente, das Ganze hat psychedelische Elemente. Also man findet unheimlich viel Vertrautes. Und meine These ist ja auch, je vertrauter das scheinbar Fremde ist, umso effektiver ist es auch für ein großes Publikum. Und Dune war nun ein Film, der sehr erfolgreich war, im Gegensatz zu The Northman. Also das muss man schon, denke ich, hier annehmen.
Es ist der klassischere Film. Es ist auch der publikumswirksamere Film. Alleine schon, wenn man jetzt die Musik von Hans Zimmer mit der Musik in The Northman vergleicht, merkt man schon, The Northman ist wirklich unzugänglicher, während die Musik von Zimmer natürlich extrem gut in das Worldbuilding, das Villeneuve versucht zu entwickeln. Er muss ja auch wahnsinnig ökonomisch erzählen, um diese ganzen Kleinigkeiten, über die wir jetzt nicht reden wollen, irgendwie einzubauen. Wenn man es aber wirklich runterbricht, also ganz viele dieser, wer ist jetzt genau die Bene Gesserit, wer ist das und wer ist dies, mal auf die Seite schiebt, dann hat man es wirklich in der Tat mit einer Figur zu tun, der auch einer Vorhersagung scheinbar entsprechen muss. Mhm. Es ist also eine Doppelung, eine Mischung. Es ist wie bei den anderen, wie bei The Batman, Batman eben nicht, aber auch bei The Northman, dass es einerseits die Vorhersagung gibt und andererseits den Tod des Vaters oder den Tod der Familie, dem Tod des Hauses Atreides. Der motiviert, oder ist wie so eine Doppelmotivation, und es gibt aber gleichzeitig, und das gibt es bei The Northman nicht, diese Zweifel. Also Paul Atreides zweifelt. Er zweifelt ja auch in einem doppelten Sinne, nämlich, und das beginnt ja schon beim Zweifel seines Vaters, beim Versuch, anders mit den Fremen umzugehen. Es ist also im Endeffekt auch eine, und das wurde ja auch so diskutiert, einen Film über Kolonialismus, über Kolonialisierung. Die Harkonnen haben sich einen Dreck um die Fremen geschert, die wollten die eher auslöschen, während das Haus Atreides versucht, anders damit umzugehen. Und die Fremen reagieren natürlich erstmal nicht so freundlich drauf oder erstmal mit großer Zurückhaltung. Und da gibt es ja auch einen Kampf, das ist ja fast am Ende des Films, des ersten Teils, wo er bestehen muss, um überhaupt mit dem großen C so ein bisschen aufgenommen zu werden bei den Fremen, überhaupt mitgenommen zu werden, am Leben zu bleiben, weil er in der Wüste so nicht überleben würde. Und da muss er eben muss er auch jemanden töten. Es hat was sehr Archaisches. Er muss einen anderen Fremen töten, der ihn herausfordert und in Frage stellt. Und er muss eigentlich, so könnte man jetzt sagen, mich würde interessieren, ob du das auch so siehst, sein Heldenpotenzial beweisen, indem er eine Bluttat begeht.
Ja, aber das ist genau das, was ich meinte. Das ist die Bewährungsprobe, die tatsächlich verknüpft ist mit dem Konzept von Kydos auch. Also das heißt, es geht nicht nur darum, jemanden zu besiegen, es geht darum, ihn wirklich zu töten. Und denn das Lebewesen, und das ist aber auch wieder das mythische Denken der Fremen, was der Film auch ganz gut vermittelt, ist, dass das Ganze ein Kreislauf des Wassers ist. Ne? Der Körper ist eine Nahrungsquelle und sie ernähren sich ja von ihrem eigenen Körperflüssigkeiten zum Teil, die gefiltert werden in ihrem Anzug. Und deswegen ist es so, dass das auch nochmal in der Logik der Fremen nicht nach denselben Wertemaßgaben wie quasi unsere Welt natürlich funktioniert. Also insofern hat der Film seine eigene Mythologie. Ich möchte aber nochmal betonen auch, dass Villeneuve ganz bewusst viele Dinge weglässt aus dem Roman, um sich dann viel Zeit zu gönnen für kleinere Events und Ereignisse, die er dann groß macht. Und das finde ich sehr beachtlich. Das ist die gegenteilige Strategie zu David Lynch, der versucht hat, offenbar sehr viele Ereignisse in den Film hineinzupacken und dadurch so ein Chaos erzeugt. Und ich möchte auch nochmal dran erinnern, weil es gibt ja so eine Art irrsinnige Spekulation darüber, dass ja Chodorowski den ultimativen Dune-Film hätte machen können. Ja, also so diese, es gibt ja dieses Artbook und so weiter, das Jodorowsky da entwickelt hat. Aber Jodorowsky sagt ja ganz klar, er hat diesen Roman nie gelesen und es interessierte ihn eigentlich auch nicht, den Roman zu lesen, sondern ihn interessierte die Grundidee. Ja, und das finde ich eigentlich, das ist gar nicht so fern von dem, was wir hier jetzt haben. Und dafür, dass der Film ja auch 3 Stunden lang ist, hat er eigentlich dann doch wieder relativ wenige Ereignisse, die sehr breit ausgedehnt werden. Und er hat eine sehr intensive, auch Character Building ist hier sehr umfassend. Also das Verhältnis zwischen Tochter und Sohn ist zum Beispiel sehr wichtig in dem Film. Und das finde ich durchaus ungewöhnlich, weil auch die Figur Rebecca Ferguson spielt ja die Mutter, die hat einen sehr wesentlichen wesentliche Position in diesem Konstrukt. Der Timothy Chalamet heißt der, ne? Mhm. Ist natürlich ein fragiler Held. Also er ist ein Held im Entstehen. Und er hat noch diesen Coming-of-Age-Prozess eigentlich, den er repräsentiert. Und man hat in diesem Film sehr stark auch dieses Gefühl, dass er jederzeit daran scheitern kann. Aber auch er, wie in The Northman, wird davon angetrieben, in dem Glauben, dass seine Träume tatsächliche Weissagungen sind. Und das ist aber nicht ganz klar. Denn der Clou, muss man sagen, ist ja, dass es immer möglich wäre, dass die Bene Gesserit und auch seine Mutter im Grunde an einer Art Intrige arbeiten, die der Welt vermitteln soll, dass er der Messias ist, auf den alle warten.
Und um eine neue Ordnung herzustellen.
Um eine neue Ordnung in ihrem Sinne herzustellen, ganz klar. Mhm. Und da gibt es Korruption, die natürlich angedeutet wird, die aber in keiner Weise aufgeklärt wird. Und insofern denke ich, finde ich sehr interessant, dass der Film so bewusst viele Leerstellen lässt. Und so, dass auch da wieder das dazu führte, so, ja, was will mir der Film eigentlich erzählen und so weiter. Also mir hat er total viel erzählt, muss ich sagen, weil er, und nicht auf der Plot-Ebene, sondern weil er natürlich das Ganze hineinlegt in das, die Performance, in Klänge, in Visionen. Und das ist die Logik, mit der er arbeitet. Und jetzt noch zur Musik, weil du das sagtest. Sicher. Es ist ein sehr großer Film und er ist auf eine Weise auch groß wie Blade Runner 2049, der auch von Villeneuve ist und auch von Hans Zimmer die Musik natürlich hat.
Wo ich die Musik sehr gerne mochte.
Naja gut, die ist in der Tradition von Vangelis gehalten und sie arbeitet mehr mit Drones, während sie hier, und das ist natürlich das Konzept, danach sucht, wie kann man hier Sounds finden für dieses Wüstenvolk, für den Wüstenplaneten an sich, für die Schwesternschaft. Und ich finde zum Beispiel dieses wiederholte arrhythmische, also Percussion-Motiv, das finde ich sehr gut, sehr gelungen und sehr inspirierend. Und es ist tatsächlich fremdartig. Und ich finde auch zum Beispiel die Welt der Hakonnen, dass die ja durch diesen Kehlkopfgesang, durch diesen schamanischen Kehlkopfgesang vermittelt wird, auch das ist durchaus eigen. Also sicher, bei Action-Szenen und so gibt es dann diesen Hans-Zimmer-Effekt, wo er so kaskadisch, also aufeinanderschichtend immer größer wird.
Genau.
Das meinst du, ist mir witzigerweise im Heimkino mehr aufgefallen als im Kino, weil da war ich irgendwie mehr im Film noch drin. Das spricht fürs Kino natürlich auch bei dem Film. Ja, also da würde ich sagen, gut, das ist streitbar, aber diese Sounds an sich finde ich doch sehr gelungen hier.
Die Sounds an sich finde ich auch gelungen. Ich finde auch, da hat Zimmer eine ganz große Stärke, dass er eben so ein Freigeist ist, der immer auf der Suche ist, wie kann ich überhaupt Instrumente bauen und sich einen Dreck darum schert, ob das jetzt Handwerk, also musikalisch wirklich perfekt ist, sondern er ist ja kein perfekt ausgebildeter Musiker. Sondern er ist jemand, der sich sehr viel selbst angeeignet hat und so ein Sucher ist. Mhm. Und das finde ich, das mag ich. Also ich höre ihm zum Beispiel gerne zu, wenn er erklärt, wie er gewisse Ideen findet. Das mag ich immer ganz gerne.
Er ist ein Held der Filmmusik.
Er ist nicht mein Held der Filmmusik, absolut nicht, weil dafür legt er mir immer zu große Teppiche aus. Also seine Musik erstickt mir manchmal, nicht in jedem Film. Also bei Blade Runner, bei der Blade Runner Fortsetzung fand ich es total großartig, aber da orientiert er sich ja auch an jemand anders.
Ja,
an seinen Vorgänger.
Ja.
Und bei diesem Film ist es auch so, es ist mir zu viel. Es ist zu viel und es ist ständig präsent. Und man könnte jetzt sagen, bei The Northman ist die Musik auch sehr, sehr präsent, aber da hat man es natürlich mit einer sehr hermetischen Welt zu tun. Während Dune, und das ist der Unterschied, über den ich noch reden wollte, wo ich glaube, dass auch ein Unterschied in der Heldenführung liegt. Der Unterschied zwischen Dune und The Northman ist irgendwie so, dass The Northman wirklich mehr Zustand als Erzählung ist und mir Dune dauernd vorgibt, etwas zu erzählen. Also man kann es sich natürlich das meine ich jetzt nicht so böse, wie es klingt, man kann es sich leicht machen und kann diese ganze Erzählung wegschieben, aber er muss sie ja trotzdem mitziehen, weißt du, was ich meine? Er muss sie mitziehen und er muss es dauernd erzählen, er muss wahnsinnig viel behaupten. Also erstmal aufbauen. Und der große Unterschied, den ich sehe, ist zwischen der Art, wie es diese Vorhersagung der Seherin oder des Narrs gibt in The Northman, wo das wirklich, das sind keine Visionen, die einen dramaturgischen Wert haben, der uns dann immer irgendwie, wo Spannung erzeugt wird und so was Vages irgendwie stehen bleibt, sondern da wird alles auserzählt. Natürlich in einer Sprache, die wir nicht unbedingt immer verstehen und nicht alles ergibt Sinn, aber da ist etwas, das wie eine kleine Geschichte innerhalb des Films das Große spiegelt. Während diese ständigen, unglaublich esoterischen Visionen, und das meine ich, da ist es wirklich, und ich mag Villeneuve wirklich sehr gerne, es tut mir so leid, dass ich diesen Film einfach da so problematisch finde, aber wie er diese Vision immer und immer wieder wiederholt, ist er auf dieser Ebene fast wie Hans Zimmer, der ständig eine Sache auf die andere schichtet, um damit aber dramaturgische Effekte zu erzielen, die sowas wie Spannung erzeugen sollen, wo ich mich aber gelangweilt habe. Bei der absoluten Schönheit des Setdesigns, das Setdesign ist umwerfend in diesem Film, genauso wie bei The Northman und The Batman, aber bei Dune, diese Räume, die da gebaut haben, ist alles unglaublich. Aber ich hätte mir gewünscht, er hätte erzählerisch das Ganze noch mehr nackt gemacht, noch kälter gemacht, weil er mir zu viel einer klassischen Spannungsdramaturgie folgt. Vielleicht auch die Folgen des Misserfolgs von Blade Runner, weil in Blade Runner, finde ich, gab es wahnsinnig viel Geheimnis in der Art, wie es erzählt hat. Ganz viel elliptische, also gewisse Leute würden sagen, da waren so Löcher drin. Ich fand das total spannend, weil es ja die ganze Zeit um Erinnerung
ging. Genau, ja, ja.
Und bei Dune erzählt er mir zu viel aus, ist er mir zu nah, will er mir immer noch zu sehr am Buch oder will dem quasi entgegenkommen und wird mir zu dramaturgisch. Und ich merke, und das ist jetzt ich als Sebastian gesprochen und nicht unbedingt in der Funktion als Filmkritiker, wenngleich das natürlich trotzdem Tendenzen auch da gibt, dass mich eher Filme interessieren, die Zustände werden, die wirklich filmisch werden und die weniger literarisch sind, um mir was zu erzählen. Also mir zu standarddramaturgisch und Dramaturgie langweilt mich immer mehr. Und insofern ist es auch eine andere Führung des Helden, um das nochmal zu sagen.
Ja, ja. Das ist für mich nachvollziehbar. Und wie du sagtest, ich habe offenbar diese Tendenz, das überkomplizierte und plotlastige auszublenden für mich. Also vor allem beim Erstsichten interessiert mich das eigentlich fast gar nicht. Aber gleichzeitig habe ich überhaupt kein Problem mit den visionären Sequenzen, weil für mich ist das natürlich auch, ich meine, gut, ich habe natürlich Dune damals gesehen im Kino. Ich habe den Roman damals gelesen, als der Film von Lynch rauskam und so weiter. Und das hatte schon was Religiöses. Ja? Also dieses, sagen wir mal Spirituelles. Das hatte etwas Spirituelles, was mich interessiert hat. Und solche Aussagen wie Fear is the Mind Killer zum Beispiel, das sind für mich T-Shirt-Sprüche geworden. Also das sind Lebensmotti geworden. Und deswegen hat das durchaus eine gewisse Ausstrahlung, wenn ich das in diesem Film sehe. Und für mich ist deswegen, und da sind wir bei der Heldenfigur wieder, ist deswegen Paul eine Leerstelle, die auch eine Art Medium ist, um das, also diese Welt eigentlich durch sich zu filtern und wieder quasi weiterzugeben. Insofern ist die Kritik, dass Timothy Chalamet so etwas Blasses hat, ich meine, faktisch ist er blass, das stimmt, er ist auch so eine, wie bei The Batman, so eine Emo-Figur, kann man sagen, also das wurde ja so ironisch oft gesagt, also mit diesen schwarzen Locken und dann diesem blassen Gesicht und diesen leicht androgynen Touch, den er auch hat, das finde ich auch interessant. Und er ist keine Kämpferfigur, er ist kein maskuliner Held, wie jetzt Amlet in seiner Welt das ist zum Beispiel. Ja, ist kein Mann der Gewalt, wenn man so will, sondern er ist sehr stark auf seine Mutter einfach auch fixiert. Und seine Mutter ist eben diese Guru-Figur, wenn man so will. Und also hat man ihn sehr stark als zwischen diesen Stühlen, das Spirituellen, das Militärischen, ja, und dann dieser anderen, der fremden Lebensform der Fremen, ja, also diese drei Stühle, zwischen denen er dann sich behaupten muss. Und interessanterweise beginnt dieses Drama sich erst im zweiten Teil dann offensichtlich zu entfalten, der ja in anderthalb Jahren dann zu sehen sein wird von
ja,
jetzt aus.
Ich hoffe darauf, dass das auch eine Folge dieser schwierigen erzählerischen Ökonomie ist,
yeah,
in die er sich hineinbegibt. Weil genau von das, was du erzählst, sehe ich zu wenig im Film.
Mhm.
Ich würde sagen, im Gegensatz zu Northman oder The Batman, gibt er diesen eigentümlichen Heldenwerdungen, die da jeweils erzählt werden, oder auch Nicht-Heldenwerdungen, bei The Northman sind wir uns ja immer noch nicht so ganz einig, aber es wird ja zumindest etwas erzählt, dass jemand auf eine Reise gehen muss oder eine Bewegung oder eine Performance vollziehen muss. Davon wird mir aber zu wenig von der Last erzählt in Dune. Es gibt diese Momente, da wird es mir zu sehr behauptet in ganz klassischer Großfilm, Hollywood-Großfilm-Manier, aber es wird mir zu wenig Raum gegeben, wo The Batman wirklich sich diese 3 Stunden Zeit nimmt und dort auch Dauer inszeniert, ein Warten, in diesen Momenten, wenn die oben in diesem, ist das ein leerstehendes Gebäude oder ist das ein Parkhaus, also wo er immer Gordon oder Catwoman trifft. Diese Momente, genau. Das ist so unfassbar gut, wenn man das Making-of mal gesehen hat, dass die quasi so digitale, das ist ja alles im Studio gefilmt und die haben diese LED-Wände da drum gebaut und haben das Licht dann auch so gelegt, dass es ständig über die Gesichter flackert, also die Stadt spiegelt sich in den Gesichtern, wenn man, das bemerkt man kaum, wenn man es dann weiß, sieht man es. Dann hat man da plötzlich ein Moment, wo man das Hadern, die Schwere dieses Anzuges spürt. Davon habe ich, würde ich jetzt argumentieren, dann müsste man wirklich Szene für Szene durchgehen, dafür haben wir jetzt auch nicht die Zeit, auch nicht die Mittel dazu, weil man es wirklich dann auch sehen müsste. Würde ich sagen, scheitert Villeneuve ein bisschen an der Form, die er dem Film gibt. Es ist aber, für mich war es schon eine gewisse Enttäuschung. Ich hätte mir irgendwie gedacht, dass er mehr von Blade Runner mitnimmt. Wenn man, und da gebe ich dir recht, wenn man natürlich diesen ganzen Ballast wegkappt, um dann diese wenigen Szenen wirklich konzentriert nimmt, in denen sowas gelingt, dann gibt es da wirklich eine Spannung. Oder auch in den Motiven, wie er mit den Motiven umgeht, gibt es eine Spannung. Aber es ist der klassischste Film, um es so auszudrücken, von diesen dreien.
Ja, also ich muss sagen, ich schätze alle drei auf ihre Weise und finde, dass auch rückblickend jetzt, dass wir schon auch durch die Unterschiede hier, die du nochmal betont hast, einen wirklich sehr differenzierten Blick auf das Phänomen Heldenfiguren gegenwärtig, ne, bekommen haben und auch auf die Probleme, weil ich sehe die ja weiterhin. Also sich dem zu nähern, auch die Tatsache, dass wir bei The Northman so ein ambivalentes Modell bekommen, dass eben bei Dune das so eigenartig blass bleibt, also dass man nie sagen würde, hey, ich will so sein wie der in dem Film, das ist total bewundernswert. Und das andererseits, wenn ich daran denke, was sind eigentlich die Helden meiner sagen wir mal, Kindheit und Jugend, da ist ja bei mir ganz vorne Mel Gibson in Mad Max 2. Und das ist natürlich auch eine total egomanisch, nihilistisch, zynische Figur, kann man sagen. Und es ist also nicht berechenbar. Es gibt nicht irgendwie die Faszination des cleanen Helden, wie es die Faszination des schillernden Bösewichts oder sowas gibt, sondern es ist immer von einem Kontext und von einem ganzen Wahrnehmungskomplex abhängig.
Ich hatte folgende Idee, dass wir das gleiche Thema nochmal aufgreifen, wenn du willst, und uns die Frage stellen, wo sich andere, also wirklich radikal andere Heldinnenfiguren wiederfinden, auch in einem queeren Sinne. Und ich habe nämlich die ganze Zeit, das ist so eine gare und unfertige Idee. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ob man sich zum Beispiel auch nochmal Titan angucken müsste und sagen kann, dass Alexia in diesem Film auch in einer gewissen Art und Weise eine Heldin ist. Also mit dem ganzen auch sehr christlichen Geburtsthema, was dann am Ende so aufgegriffen wird, weil sie auch ein Opfer bringt. Wir haben jetzt dreimal wieder, also wir haben drei Filme mit drei männlichen Heldenfiguren und mich würde interessieren, ob es so Verschiebungen gibt, dass es auch filmische Heldenfiguren gibt, die ganz anders funktionieren und Heldinnenfiguren, die ganz anders funktionieren, die aber trotzdem interessanterweise immer mit dem Opfer oder mit dem Opfer verbunden sind. Ich dachte zum Beispiel auch Promising Young Woman könnte man als in einer gewissen Art und Weise als eine Heldin lesen, die etwas vollzieht, filmisch vollzieht, was in diesem Diskurs über toxische Männlichkeit auch begehrt wird, dass es vollzogen wird. Aber auch der Preis dafür bezahlt werden muss. Und interessanterweise ist es bei Titan und bei Promising Young Woman genauso der Fall. Ich bin darauf gekommen, weil Man von Alex Garland, der ja jetzt im Kino startet, wiederum anders funktioniert. Aber da werden eben auch Männlichkeitsfiguren und Heldenfiguren also in einer gewissen Art und Weise da auch hinterfragt. Aber sie wird nie Opfer in diesem Film. Also obwohl sie natürlich gejagt wird, aber es gibt eine ganz komische Führung der Figur. Das wäre spannend, um das vielleicht weiterzudrehen, um gleich zu sagen, dass das Thema natürlich nicht nur an Männern und mit Männern durchdiskutiert werden kann, wenngleich es natürlich historisch gesehen sehr dominant ist,
Männlichkeit und Heldentum miteinander. Es ist wirklich die Frage, ob das so eins zu eins vergleichbar ist. Also ob diese Idee von Heroisierung nicht tatsächlich auch mit Ideen von Maskulinität zusammenhängt. Wir haben, da möchte ich zumindest einen kleinen Einspruch machen, natürlich bei Selina in Batman durchaus von einer weiblichen Heldin gesprochen, die sich ermächtigt, die auch ernstzunehmend ist. Wir haben auch bei Northman mit Olga tatsächlich eine sehr selbstbestimmte und auch erfolgreich agierende Heldin, kann man sagen, die ihm an die Seite gestellt wird. Und wir haben durch die Mutterfigur in Dune natürlich auch diese Qualität. Nur tatsächlich muss man dann schon wieder feststellen, die konkrete Funktion ist tatsächlich eine andere. Also ob wir jetzt Heldinnen haben, wie wir den Kulturheros aus der klassischen Mythologie kennen, das würde ich spontan, also instinktiv erstmal bezweifeln, aber tatsächlich hast du recht, wir haben jetzt natürlich eine andere Welt und wir haben andere Kontexte, die bedient werden dadurch und die von dir erwähnten Filme haben dann natürlich auch andere Figurenkonzepte und man könnte auch in einem Film wie Bond Défi von Céline Sciamma argumentieren, ob dort die Protagonistin nicht auch eine ganz explizite Heldenfigur ist, die solche Bewährungsproben besteht, die eine bestimmte Entwicklung durchmacht und eine Position entwickelt, die von der Gemeinschaft anerkannt wird und die mitprägt und definiert. Also das wäre durchaus möglich, das zu diskutieren, würde ich sagen.
Ich würde schon sagen, dass es funktioniert. Ich würde sagen, dass es da natürlich um eine Neufiguration geht oder eine Dekonstruktion, die ja immer auch etwas Neues konstruiert und dass es wahrscheinlich sogar notwendig ist, sowas zu bauen. Gleichzeitig ist es trotzdem ambivalent, weil wir es natürlich in dieser Idee des Queeren oder der Diversity, woran sich diese Filme ja auch abarbeiten, die wir jetzt kurz erwähnt haben und angerissen haben, allen voran natürlich Sciamma, mit zumindest in der Tendenz her erstmal mit einer Abneigung gegenüber so einer machtvollen Heldenposition. Trotzdem gibt es aber so eine Gegenverwirklichungsfigur, die man durchaus mal diskutieren könnte. Da könnten wir uns ja daran machen. Das sollen wir aber ja jetzt nicht noch in dieser Episode tun. Nee. Ich wollte das nur einmal aufgreifen, um das auch nochmal klar zu machen und da auch irgendwie sich selbst zu reflektieren. Wir haben natürlich erstmal von einem sehr klassischen Konzept, also von einem historischen Konzept, von einem kultursemiotisch-historischen Konzept aus das Ganze betrachtet und eben diese drei Filme genommen, weil sie so unterschiedlich sind und weil sie interessanterweise aber alle zeitlich sehr gegenwärtig gerade im Kino zu sehen gewesen sind oder jetzt auf dem Heimmedium, in den Heimmedien zu sehen sind. Ich finde, es war für mich sehr anregend. Ich gehe auf jeden Fall mit ein paar Gedanken heraus, werde nochmal über Dune nachdenken, ob ich da vielleicht zu sehr mich durch den Plot habe irritieren lassen. Aber ich gehe mit Frohsinn aus dieser Folge heraus. Mit großem Frohsinn. Nicht als Batman, vielleicht eher als Amleth.
Uiuiui.
Das dann war natürlich nur absolute Albernheit jetzt.
Dann musst du jetzt dein Schicksal erfüllen.
Ich muss mein Schicksal erfüllen und diesen Podcast schneiden. Das ist meine Prophezeiung. Ich folge damit der Prophezeiung.
Ja, die wir vorhin, die du von mir erhalten hast.
Die ich von dir erhalten habe. Genau. Dann bleibt mir an dieser Stelle wohl nichts anderes übrig, als dieses Schicksal zu erfüllen. Damit ich dieses Schicksal erfüllen kann, will ich mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß bei der Wiederentdeckung, Neusichtung von The Batman, The Northman und Dune. Vielleicht war ja der ein oder andere Gedanke dabei, der eine neue Sicht auf die Dinge ermöglicht.
Bis demnächst. Tschüss.